Herzlich willkommen zur 580. Folge des Sneakpods. Wir befinden uns in Südamerika, irgendwo tief im Dschungel auf der Suche nach irgendwelchen düsteren Gesellen. Dass wir hier angekommen sind, ist ein kleines Wunder, denn unser Pilot hat offensichtlich keine Lizenz gehabt. Er heißt Robert Krüger.
Ja, ich bin dennoch offensichtlich in der Lage, diesen russischen Schrotthaufen zu fliegen. Und Christoph Perner dafür ist dieser Ultimate Fighter, nee, wie heißt das? MMA Fighter, der früher mal ein richtiger Badass war.
Aber eigentlich ein richtiger Softie.
Ob das so ist, hören wir nach der Musik. Ja, Dschungel und so, ne?
Ja, Triple Frontier, Bob, um was ging's?
Ja, das ist schnell gesagt. Also wir haben ein paar Militärs in diesem Film, Triple Frontier. Ziemlich gut besetzt, der Film, mit Ben Affleck zum Beispiel und Oscar Isaac in den Hauptrollen. Ein Netflix-Film und er trägt uns in den Dschungel nach, ja, ich weiß gar nicht, Kolumbien nehme ich mal an. Ich weiß gar nicht, ob das gesagt wird. Wahrscheinlich wird das gesagt. Ich habe nicht so genau aufgepasst, wo das jetzt genau spielte. Also wir haben ein paar Ex-US-Militärs, die irgendwie alles schon so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, die sind alle aus dem Dienst ausgeschieden, haben ihre besten Jahre sozusagen, wo sie aktive Killer waren, hinter sich. Der eine eben Pilot, der andere irgendwie eher so ein strategischer Denker, der irgendwie so gerne mal Sachen plant und überlegt, wie viele Leute brauche ich, um dieses Haus da einzunehmen und wie gehe ich am besten vor. Das ist so diese Ben Affleck-Rolle. Und ja, der Einzige, der noch aktiv ist, ist der von Oscar Isaac gespielte. Sie nennen ihn Pope, der hat eben alle so coole Spitznamen, Red Fly, Pope, Iron Head und so, Catfish, so heißen die alle. Und Pope, also Oscar Isaac, ist der Einzige, der noch aktiv ist und der ist im Moment irgendwo in Südamerika am Start und jagt da einen Drogenbaron, damit macht der Film auf, wie da ein Polizeieinsatz abläuft. Und er hat eine Informantin, die ihm sozusagen da Einsichten gewährt und der Einsatz geht aber schon wieder irgendwie so ein bisschen schief, also sie erwischen diesen Typen wieder nicht und dann macht der Film einen Schnitt und wir erleben halt so ein bisschen das Leben unserer, ich will fast sagen, gefallenen Helden. Also die leben zwar noch, aber sie sind halt, ja, es wird dann mal die Frage gestellt, die ist auch im Trailer drin, so wir haben irgendwie die besten Jahre unseres Lebens für unser Land gegeben und wenn man, wenn wir in irgendeiner anderen Branche auch nur annähernd so gut gewesen wären, wie, also wäre jetzt in der IT oder in irgendwas, keine Ahnung, wenn du ein paar Jahre, so viele Jahre wie die gearbeitet haben und so gut gewesen wären, wie sie gewesen sind, so als echte Super-Einsatzkiller, dann hätten sie jetzt ausgesorgt quasi und so können sie sich nicht mal irgendwie einen neuen Truck leisten oder ihre Kids zum College schicken, weil das Geld
nicht knapp ist. Also jetzt mal ernsthaft, dieses Selbstmitleid immer.
Ja, das ist halt.
Es gibt so viele Leute, die so gut sind in ihren Jobs und nicht reich wären. Ich will sogar sagen, es ist die überwiegende Zahl. Also das ist halt einfach nicht wahr.
Ja, okay, auf die wird vielleicht nicht geschossen, sagen wir es mal so.
ja, mag sein. Ja, aber was ich fragen wollte, das klingt bisher wie Expendables. Ist das so im ähnlichen Gefühl oder irgendwie ernsthafter?
Expendables nimmt sich ja nicht ernst, ne? Also Expendables meint es ja nicht ernst. Der hier schon.
Und macht es das besser oder schlechter?
Ich war kein großer Fan von den Expendables, insofern bin ich vielleicht der Falsche, um das zu vergleichen, aber das hier ist nicht vorbehaltlos gut, sagen wir es mal so. Lass mich noch zwei, drei Sätze zum Inhalt sagen, also die ziehen dann los und lassen, sagen wir mal, den offiziellen Regierungsauftrag, der da theoretisch aus Südamerika schon noch irgendwie dahinter steht, den sie haben könnten, den lassen sie dann irgendwann fallen und machen auf eigene Faust diesen Drogenbaron platt und oder versuchen das zumindest, ich will es jetzt alles nicht vorwegnehmen, wie es dann abläuft, und versuchen, denen sein Geld zu klauen und damit ja eben sich zur Ruhe setzen zu können. Insofern ist ihnen durchaus klar, dass sie sich jetzt auf die schiefe Bahn begeben, aber so nach dem Motto, wir haben unser ganzes Leben solche Operationen durchgezogen, jetzt ziehen wir eine letzte für uns durch und dann ist Ruhe, wo wir quasi die Gewinne behalten. Und das ist der Plan. Und der ist natürlich moralisch so ein bisschen fragwürdig und der Film, ja, jetzt könnte man wahrscheinlich aufs Plakat schreiben, ob sie bereit sind für die Konsequenzen, bah, oder irgend sowas, ja, dann könntest du dir ungefähr ausmalen, wo das hinläuft. Ja, das ist auch schon eigentlich der Kritikpunkt. Also was ich erwartet habe, war irgendwie so diese klassischen, weißt du, so Filme, die in diesen südamerikanischen Drogen Kartell-Milieus spielen, die haben ja immer so gewisse Versatzstücke, die man dann immer kriegt, so der Boss ist völlig durchgedreht und traut niemandem und schneidet jedem sofort die Zunge raus oder den Kopf ab, wenn auch nur der leiseste Verdacht besteht, dass der ihn irgendwie gecrossed hätte. Und all diese, was man so, wenn man Escobar gesehen hat oder wenn man, egal, irgendeine von diesen Serien, die da unten spielen, Narcos oder sowas, man hat ja so gewisse Erwartungen und das Ganze gemischt vielleicht mit irgendwie so einem Militär-Action-Film. Was man aber eigentlich kriegt, ist die vier Jungs, die ganze Zeit damit hadern, ob das jetzt richtig ist und wie krass sie mal waren und dass sie verbittert sind über das, was sie alles machen mussten. Wie viele Leute hast du gekillt in deinem Leben? Zählst du das etwa mit? Muss man das mitzählen? Und so weiter und so weiter. Also es ist sehr viel, dreht es sich um sie selbst. Und natürlich gibt es dann auch Action, also es ist dann, ja, da kommt der Einsatz und dann kommt Geld, dann kommt Gier und das sind dann Themen, die verhandelt werden und dann macht der Film nochmal einen ziemlichen Break und nimmt nochmal eine Route, die ich nicht unbedingt erwartet hätte, also die, wie ich jetzt auch nicht spoilern möchte, aber der Film kriegt nochmal einen ganz anderen Turn danach. Und an sich ist das alles ganz gut angelegt und mit Ben Affleck und Oscar Isaac auch eigentlich ziemlich fantastisch besetzt. Auch dieser Charlie Hunnam und Pedro Pascal, die anderen beiden Hauptfiguren sind. Ich kannte diese beiden Darsteller nicht, habe das mal ein bisschen recherchiert. Der eine ist aus dieser Sons of Anarchy Motorradgang-Serie. Und der andere ist auch irgendwie über so Serienkram bekannt geworden. Mhm. Narcos, genau. Also hier genau das Thema quasi. So südamerikanische Drogengeschichten. Insofern, die machen das schon gut. Ja, Ben Affleck, ich weiß nicht, ist im Wesentlichen grumpy, aber vor allem Oscar Isaac trägt das wirklich weit. Also das muss man ihm lassen. Aber ich hatte das Gefühl, dass das so Plotpoints abarbeiten muss und dass man bei manchen Szenen so wirklich das Gefühl hat, diese Szene hat jetzt genau diesen einen Zweck. Sie soll uns jetzt telegrafieren, dass er Dinge bereut. Und dann wird das so richtig mit dem Holzhammer reingedroschen. So, hier, guck mal, wie er das bereut. Und dann nächste Szene. Sie müssen sich wieder zusammenraufen. Und dann nächste Szene. Oben auf dem Pass. Sie kriegen sich in die Haare, die Stimmung kippt. Und also ich hatte dann manchmal so das Gefühl, da steht immer so ein Schild vor der Szene. Da trägt einer so ein Schild durchs Bild, wo draufsteht, jetzt passiert, jetzt müssen sie sich streiten. Und dann, das ist schon, wie das alles angelegt ist. Und dann brüllen sie sich an und eine Schnitt, Szene zu Ende, wir sind jetzt woanders. Dann ist die wieder zusammenraufen Szene. Und das ist so harter Schnitt dann von jetzt streiten sie sich zu, jetzt raufen sie sich wieder zusammen. Dass ich das irgendwann so anstrengend fand, wie diese ganzen Dinger so aneinandergereiht sind und wie das immer so abschnittsweise passiert. Das ist nicht irgendwie eingearbeitet. Und auch wenn sie so Charakterentwicklung machen und so Background-Story zu dieser Ben Affleck-Figur geben, das ist alles nicht, gegen Show Don't Tell verstoßen. Ja, da sitzen sie zusammen im Auto und erzählen sich gegenseitig ihre Hintergrundgeschichte, statt dass wir das irgendwie mal gezeigt kriegen. Also, nee, dann sitzen sie zusammen im Auto und labern sich gegenseitig voll. Okay, da sitzt noch seine Tochter auf dem Rücksitz, die irgendwie, die ist geschaut, ja, der hat eine Tochter, okay, um die muss er sich irgendwie kümmern, aber dass er die aufs College schicken will und dass das Geld dafür nicht reicht und das mit seiner Ex-Frau und irgendwie, er darf nicht mehr ins Haus und so weiter, das wird uns alles erzählt. Da sitzt er dann und labert das seinem Kumpel hin, der das eigentlich sowieso weiß. damit er uns was erzählen kann. Und das ist so.
Oh Mann, das ist furchtbar.
Und das, was mich daran wundert, ich habe dann mal nachgeguckt, wer den gemacht hat, den Film. Der ist von J.C. Chandler, Chandor, ich weiß nicht, ob man den so ausspricht. Und der Typ hat eigentlich eine ziemlich gute Liste von Filmen. Der hat bisher noch gar nicht so viele Filme gemacht. Aber zum Beispiel hat der Margin Call gemacht mit Kevin Spacey, diesen Börsenfilm. Und der hat All is Lost gemacht. Das ist dieser Robert Redford Segelfilm, den wir mal in der Sneak hatten und auch hier besprochen haben. Mhm. Den fand ich damals auch nicht vorbehaltlos toll, aber der war gut gemacht irgendwie. Und der hat an seinen Filmen auch immer mitgeschrieben, nicht nur Regie geführt, also immer auch so die eigene Handschrift auch im Buch drin. Und insofern erstaunlich, dass mir das jetzt so nicht gefallen hat. Also nicht, zumindest nicht in dem Ausmaß. Ich will jetzt nicht sagen, dass der komplett scheiße war. Der hatte schon seine Momente, vor allen Dingen optisch sah der auch ganz gut aus und ist, wie gesagt, dann ab der Hälfte auch einen ganz anderen Weg gegangen, als ich das erwartet hätte. Ja, die Situationen sind manchmal so ein bisschen herbeigezwungen. Also es gibt einen so einen Wendepunkt in der Geschichte, den ich nicht spoilern darf. Ab dem Augenblick läuft alles so ein bisschen gegen sie. Und die Art, wie und warum das passiert ist, das fand ich nicht organisch realistisch. Also das war so, ja, der eine tickt dann jetzt aus und dann passiert XY. Aber das ist offen, für meine Begriffe kam das so out of nowhere. Also das ist einfach passiert, damit das jetzt passiert, damit der Film diesen Turn nehmen kann. Aber ich habe es nicht geglaubt, sagen wir es mal so.
Klingt irgendwie bemüht.
Ja, bemüht, das ist ein gutes Wort dafür. Genau. Ja, also an sich nette Idee soweit. Ich wollte den eigentlich mögen, hat aber nicht funktioniert. Gebe ich mal 6 Punkte. 5,5, irgendwie sowas.
Okay.
Siehst du sowas gern? So diese so Escobar und Konsorten? Drogen?
Also gucke ich nicht sehr häufig, weil die Theresa es halt gar nicht gern schaut. Hin und wieder mal. Aber also ich schaue das selten. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass mir das missfällt. Also finde ich schon okay. Also es gibt viele Genres, die mir weniger liegen. Aber wie gesagt, ich komme nicht so dazu, das zu schauen. Weil wenn ich alleine schaue, was ich natürlich auch mache, dann sind mir andere Dinge noch wichtiger, die ich dann eher schaue noch.
Ja. Ja, der war jetzt auch gar nicht so wahnsinnig hoch auf meiner Liste, nur ich habe gestern so ein bisschen lustlos rumgeklickt und habe gedacht, was guckst du denn jetzt? Und dann waren immer so andere Filme, die mir auf meiner Watchlist noch entgegengefallen sind, wo ich so wusste, okay, das ist so ein 2,5-Stunden-Schinken, der anstrengend und schwierig ist. Und dann klickst du da so rum und dann findest du noch irgendwas Dramatisches, wo du dann auch denkst, darauf habe ich jetzt gar keine Lust und dazu ist auch zu spät. Und dann dachte ich so, das hier klingt nach Action mit, keine Ahnung, weiß nicht, es klang nicht so anstrengend. Dann habe ich das genommen.
Du bist nicht so ein Serienschauer, oder?
Doch schon auch, aber ich hänge immer noch in Expanse drin, da fehlt mir noch eine Folge. Dann bin ich endlich damit fertig. Das ist gerade sehr, das suchtet mich ja nach wie vor. Und dann werde ich wahrscheinlich mit Star Trek Discovery die zweite Staffel anfangen.
Unbedingt, damit wir darüber reden können.
Genau. Und wir gucken parallel jetzt auch gerade zweite Staffel Santa Clarita Diet. Dazu kann ich mich dann mal bei Gelegenheit äußern, wenn ich da weit genug bin.
Das ist die Zombie-Geschichte, gell?
Ja, genau, das ist diese Zombie-Serie mit Drew Barrymore und Timothy Oliphant.
Ich schaue ja auch immer mehrere Serien gleichzeitig. Und also ich hätte, wenn ich nicht wüsste, was ich schauen soll, so abends, da würde ich in eine dieser Serien reingehen. Also
ja gut, aber das war ja genau absichtlich nicht. Also ich zum einen genau, bin ich nach wie vor wahrscheinlich unter uns drei Männern hier im Sneakpot, jetzt Claudia mal außen vor gelassen, für die will ich jetzt nicht votieren, bin ich wahrscheinlich derjenige, der noch am ehesten dem immer wieder gerne einen Spielfilm rausholt und nicht sofort zur Serie
geht. Ja, sicher. Also ja, ich schaue mittlerweile echt selten Spielfilme. Ich habe jetzt neulich Wonder Woman endlich mal wieder geschaut, aber davor muss ich echt überlegen, Also guten Tatort habe ich jetzt gesehen die Woche, aber das ist auch mittlerweile selten. Ich schaue doch hauptsächlich Serien, muss ich doch sagen. Und ja gut, Netflix tut da natürlich sein Übriges, ist ja klar.
Ja, klar. Nee, aber ich bin schon großer, nach wie vor großer Spielfilm-Fan und finde dieses ein abgeschlossenes Ding erzählen in 2 Stunden und das gut machen, ohne dass es sich zu lange hinzieht und ohne dass man das Gefühl hat, dass das alles noch viel hätte komplexer werden müssen, sondern dass es genau die richtige Menge an Geschichte findet in 2 Stunden, mich da reinsaugen und mich dann aber auch wieder rechtzeitig rauslassen, finde ich nach wie vor eine tolle Kunstform, die ich sehr schätze.
Mhm.
Und Serien, klar, wenn ich sowas wie Expanse sehe, dann merke ich natürlich schon, dass dem kannst du in keinem Film gerecht werden, auch in keinem Dreiteiler, das geht nicht. Das muss eine Serie sein, das ist einfach zu viel Geschichte, die da erzählt wird und die ist auch toll und auch schön, dass das so viel ist. Und das gilt natürlich für viele andere Serien genauso. Breaking Bad, zig Staffeln, das kriegst du auch in keinem Film erzählt. Das ist nun mal so, dass das in Serie muss, das ist ja auch toll. Aber dennoch, genauso wie ich nur wieder Kurzfilm toll finde, finde ich auch Langfilm nach wie vor schön.
Wollen wir erstmal was trinken?
Genau, hätte ich jetzt auch gerade rüber moderieren wollen. Die Droge der Wahl. Was gibt's bei dir?
Bei mir gibt es einen Korken im Gegensatz zu dir.
Bei mir gab es nur einen Schraubverschluss auf einer Gin-Flasche.
Meins ist eine Scotch-Flasche und zwar Highland Park 12 Jahre von den Orkney-Inseln.
Oh, den haben wir tatsächlich am Donnerstag in der Firma getrunken.
Oh, das ist ja lustig.
Ein Kollege hatte den bei. Ist ein großer Scotch-Trinker.
Ja, ich war das früher als so vor 20 Jahren. Krass, oder? Bin dem Scotch immer irgendwie treu geblieben, aber jetzt nicht so, dass es so meine erste Spirituose jetzt noch wäre. Aber
was ist deine erste im Moment?
Schon sehr lange Bourbon, muss ich sagen.
Ja, bei mir auch.
Hätte ich früher nie gedacht.
So, ich baue gerade an einem klassischen Negroni. Wobei er ein bisschen auf der Gin-Seite landen wird.
Ja, auch da. Ich weiß nicht, wann ich den letzten Negroni getrunken habe. Ich trinke halt immer Boulevardier mittlerweile.
Ja, ich habe im Moment keinen Alltagsbourbon mehr. Ist das schon Alkoholismus, wenn man einen Alltagsbourbon hat? Also du weißt, was ich meine. Ich habe nur noch teures Zeug.
Also ich finde, nur einen Alltagsbourbon zu haben, ist eine Verarmung an Kultur. An Trinkkultur natürlich.
Ja, ja. Ich bin da völlig bei dir. Nee, wir sind tatsächlich fast alle Bourbons bis auf die ganz teuren ausgegangen. Und deshalb trinke ich jetzt gerade keine Boulevardiers, bis die nächste Lieferung kommt.
Ja, da hast du ja Glück gehabt, dass bei dem einen ich herausgefunden habe, wie teuer er ist.
Das ist ja ein Rye.
Ach stimmt, das ist ein Rye.
Ja.
Das war, haben wir die Geschichte eigentlich mal erzählt hier? Nee, oder?
Ich glaube nicht, nee.
Das war beim Umzug in deine jetzige Wohnung.
Genau.
Haben wir danach so überall Kisten, eben auch die Schnapskisten. Und dachten wir uns, ach komm, wir trinken jetzt einen kleinen. So zum Schluss. Und haben halt so eine Bourbon oder so eine Rye-Flasche rausgezogen. Und eingegossen, probiert und dann gesagt, was ist denn das für ein geiles Zeug? Mhm. Und so richtig intensiv, so bleibt ewig auf der Zunge. Auch hat ziemlich viel Prozent, glaube ich, gell? 60% oder sowas.
Ich hätte jetzt gesagt 50, ich weiß nicht aus dem Kopf.
Ja, kann auch sein. Und, ja, oder 54, ja. Und da hast du, was hat für eine Geschichte hast du erzählt, wo du den her hast?
Ich hab den auf dem BCB, auf der Messe mal irgendwie.
Jemanden rausgequatscht oder so, gell?
Ja, ja, der ist mir zugeflogen, sagen wir es mal so. Mhm. Und deshalb hatte ich keine genaue Vorstellung, was der kostet.
Und dann habe ich so grob gegoogelt und habe aber wirklich nur grob gegoogelt. Und da gibt es irgendwie mehrere von dieser Marke.
Es gibt zig Versionen davon, ne?
Genau, gibt es zig Versionen. Und was hatte ich dann irgendwie rausgefunden? Irgendwie so 70 Euro oder
so? Ich glaube so ein 80, 90 oder so. 85, oder sowas. 90,
da waren wir schon ziemlich beeindruckt.
Ja.
Und dann habe ich zu Hause genauer gegoogelt. Was habe ich da? Es war irgendwas.
So knapp 200 hast du, glaube ich, gesagt.
Genau, so knapp 200. Gell? Da,
ja.
wurde mir doch kurz ein bisschen anders. Ich dachte, Mann, oh Mann, heißes Zeug hast du da, ohne es zu wissen.
Ja, wusste ich zu dem Zeitpunkt. Ich wusste, dass der gut ist, aber ich wusste nicht, dass er so teuer ist.
Ja, ja, krass.
Ja. Tja, genau. Und das ist jetzt natürlich nicht der Gin, der Quatsch, der Rye Whisky, den ich jetzt so ohne weiteres hier als mein Alltags-Rye in den nächsten Drink kippe. Das ist dann schon so, weiß nicht, trinkt man pur oder macht mal einmal, dann aber mit besonders viel Finesse nicht hier so ohne Jigger zusammenschütten bei der Aufnahme. vernünftig gekühltes Glas und so weiter, dann macht man dann alles richtig, wenn man so ein Ding dann benutzt für den Drink.
Obwohl ich das ja, muss ich sagen, so bei Rye und Bourbon, also bei amerikanischem Whisky, schätze dieses raue Zusammenschütt, komm, scheiß drauf, wir saufen das Zeug. So, ja, dieses Saloon-mäßige, das finde ich gerade gut bei amerikanischem Whisky.
Es stimmt schon, er hat so, gerade Rye hat ja so diese harte Kante, die so ein bisschen ruppig daherkommt und das da denkt man manchmal, das muss man mit der Präzision nicht so genau nehmen, aber das profitiert natürlich trotzdem, wenn man
den
Drink logisch ordentlich balanciert macht.
Ja.
Gut.
Nun gut. Ja, wir waren eben noch bei Serien auf Netflix.
Jetzt sind wir bei Serien von der ARD oder was willst du überleiten?
Nee, ich wollte noch kurz nennen, welche Serien ich gerade bei Netflix schaue.
Ach so, Entschuldigung.
Aber muss ich nicht. Ist jetzt nur ein Teaser im Endeffekt. Ich lebe da vollkommen hinterm Mond und ich bin auch gar nicht sicher, ob man den überhaupt noch besprechen darf. House of Cards schaue ich, zweite Staffel gerade.
Wir dürfen hier alles.
Genau. Und vorhin musste die Theresa mal schnell hoch zum Kind, weil das Kind schrie. Und da schalte ich dann immer zu, auch ein völlig alter Hut, zu Lost in Space.
Gehen wir kurz auf den Zug. Was ist Lost in Space nochmal?
Lost in Space ist eine ganz alte Serie, also war eine alte Serie aus den 80ern oder so. Oder noch älter oder jünger. Also so in dem Dreh. Also uralte Science-Fiction-Serie von einer Familie, die irgendwo in, ja, halt Lost in Space ist. Also nach irgendeiner, es geht um eine Besiedlung. Und die sind halt irgendwie aus dem Kryoschlaf zu spät aufgewacht oder irgendwie sowas, ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall sind sie irgendwo gelandet. Und gibt noch einen Haufen andere Besiedler. Und davon gibt es jetzt eine Remake-Serie oder eine neue Serie im Endeffekt. Die schaue ich bei Netflix. Ist ein bisschen zu langsam erzählt, finde ich. Was für die Stimmung schon ganz gut ist, aber ja, dann doch irgendwo länger, wo ich mehr, muss ich vorhin dran denken, als du gesagt hast, diese Kunstform ist in einem Film, in einer Film 90 Minuten oder 100 Minuten zu erzählen. Ja, das Problem habe ich bei Serien ja häufiger, dass ich so das Gefühl habe, eigentlich wäre die Story doch eher für einen Film gewesen. Ist jetzt hier nicht so, also es braucht da schon mehr Zeit, aber insgesamt ein bisschen zu langsam erzählt, aber ja, gefällt mir. Und was mich vorhin etwas verstört hat, oder etwas, ja, komisch war, dass wir eben, wie gesagt, zweite Staffel House of Cards schauen und da plötzlich eine neue Nebendarstellerin auftaucht und das ist halt eine der Protagonistinnen aus Lost in Space. Das ist dann immer etwas seltsam, wenn sie die gleichen Schauspieler in völlig verschiedenen Settings, in verschiedenen Serien auftauchen, die man gerade parallel schaut.
Ja, das stimmt. Ich hatte gerade mal Lost in Space ge-IMDb'd.
Wann das war?
Ja, da bin ich dann schon erst in das erste Loch gefallen. Es gibt nämlich zig Sachen, die Lost in Space heißen. Also es gab eine TV-Serie jetzt eben 2018, ich nehme an, das ist das, was du guckst.
Das ist die, ja. Mhm.
Und dann eben die alte Version von 65 bis 68. Und da gibt es noch einen Film von 98 und dann noch
irgendwie. Ja, den kenne ich, genau. Damit bin ich im Endeffekt so, mit dem Thema sozialisiert worden. Aber du hast, boah, es sind 60er, das ist ja heftig.
Okay. Ja, und dann habe ich noch, war ich kurz verwirrt, als ich Lust in Space gefunden habe. Ich glaube, das ist ein Softporn. Habe ich dir gerade mal das Cover geschickt, wenn du mal dein Handy zur Hand nimmst.
Herrlich.
Da war ich kurz verwirrt. Und das hat jetzt, glaube ich, auch bestimmt auch den Stefan verwirrt, denn ich habe das in die Sneakpot-Gruppe getan. Der wird jetzt dann auch denken, what?
Ja, genau, das ist das, was ich schaue, ja. Lust in Space, super. Mit Jay-Z Berlin und Mary Carey.
Mary ja. Carey, genau.
Alles klar.
Ähnlichkeiten mit echten Berühmtheiten sind purer Zufall. Ja.
Super. Ja.
Okay, also da kannst du ja dann, wenn du entsprechend weit bist, ja mal drüber reden, wie du das dann insgesamt fandest.
Genau, bei Lost in Space kommt jetzt, glaube ich, angeblich bald die zweite Staffel. Und bei House of Cards hat ja gerade die sechste Staffel begonnen. Ja, weiß nicht, haben wir darüber schon mal geredet? Ich habe keine Ahnung.
Ah, ich bin nicht sicher. Also ich habe es auch noch nicht gesehen. House of Cards steht bei mir immer noch auf der Liste, aber dann kam halt Trump dazwischen. Und dann kam Kevin Spacey dazwischen, aber erstmal kam Trump dazwischen und hat so ein bisschen die...
hat das halt alles komplett auf die Spitze. Also es ist tatsächlich das, was ich mir am Anfang auch überlegt habe. Kann man das noch schauen, weil eigentlich die Wirklichkeit mittlerweile halt viel schlimmer ist und viel, das viel bekannter ist. Also diese ganzen Intrigen, die bei House of Cards gesponnen werden, die werden halt mittlerweile nicht mehr irgendwie als Intrige gesponnen, sondern das ist einfach schmutzige Wäsche, die ganz offen gewaschen wird auf Twitter. Wo es den Protagonisten überhaupt nicht stört, dass alle wissen, dass er ein Verbrecher ist. Also das ist schon, da hat die Realität einfach die Fiktion komplett überholt.
Genau, und deshalb habe ich dann irgendwie, als ich dann wieder Netflix hatte, habe ich auch überlegt, soll ich das jetzt gucken? Aber dann habe ich gedacht so, ach, irgendwie US-Politik habe ich gerade so satt.
Ja, dachte ich auch. Es ist halt von fantastischen Regisseuren, ja, und das merkt man halt.
Ja, also, ja, es steht auch immer noch auf der Watchlist und ich werde es wahrscheinlich irgendwann noch gucken, aber im Moment.
Ich glaube, es ist Fincher am Anfang sogar gewesen, ja?
Das habe ich jetzt nicht auf der Pfanne, aber ich würde mich nicht wundern, kann schon sein, ja. Ja, also.
Ja, wie gesagt, ich bin erst in der zweiten Staffel, also das schaue ich noch lange, fürchte ich. Aber bisher macht es schon Spaß.
So, was wir noch gesehen haben, das ist der offensichtliche Elefant im Raum, Eurovision Song Contest.
Ja, stimmt.
Das war doch mal wieder was. Hattest du irgendwas vorher mitbekommen? So, hast du Vorentscheide oder sowas geguckt?
Ja, Vorentscheide schaue ich nicht. Ich versuche in der Regel die Halbfinals zu schauen. Habe ich diesmal nicht geschafft. Ich habe das erste Halbfinale verpasst. Und hab dann nachts irgendwie gesehen, dass nachts eine Wiederholung kommt oder sowas. Oder was eine Wiederholung? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte ich mich da verguckt und es war nicht eine Wiederholung, sondern es waren die Videos nur von den ganzen Acts. Da habe ich dann mal reingeschaltet und bin da hängen geblieben und hab dann da in der Nacht von, ich glaube, Dienstag auf Mittwoch oder so, oder Mittwoch auf Donnerstag, irgend sowas, habe ich dann diese Videos geschaut, praktisch alle. Und war dadurch schon ein bisschen vorgebildet, was für Musik mich erwartet. Natürlich hatte ich dann die Bühnenshow und sowas noch nicht, logisch. Hatte zum Beispiel schon eine Vorstellung von dem isländischen Act, den ich super geil fand und immer noch super geil finde. Hatte Polen gesehen, was ich super fand. Ich weiß gar nicht, ob die weitergekommen sind. Ich glaube, die sind gar nicht weitergekommen, gell?
Die waren nicht drin, glaube ich.
Die waren nicht drin. Ja. Fand ich sehr gut.
Haben die wieder Butter gestampft? Ich habe nur ein Foto von der Band gesehen. War irgendwie so, da alle so in Kostümchen, traditionellen Trachten. Da habe ich schon wieder Angst gehabt, dass sie wieder Butter stampfen.
Nee, das haben sie nicht gemacht. Ich fand es eigentlich nicht peinlich, aber irgendwie innovativ, irgendwie ein bisschen anders. Ich fand nämlich überhaupt das Problem, dass es viel sehr Ähnliches war dieses Jahr. Also sehr austauschbar.
Ja, viel nach Rezept, ne? Also.
Total, total. Und also der Gewinnersong finde ich völlig absurd, weil, also als er gewonnen hat, habe ich so gedacht, was war das nochmal für ein Lied? Ich kann mich überhaupt nicht an das Lied erinnern. Und dann hat er es gesungen und habe ich gedacht, okay. Und dann war es eine Minute vorbei und habe ich gedacht, okay, ich kann mich schon wieder nicht mehr an das Lied erinnern.
Ja. Also so. Trauriger Holländer mit Klavier, das aber dann am Ende brauchte er das Klavier nicht und das Lied klang genauso.
Ja, völlig, null Wiedererkennung. Wirklich null. Verstehe ich nicht, warum das gewinnt, aber das versteht man sowieso immer nicht so.
Für mich geht ja ESC eigentlich wirklich nicht um die Musik, ist mir eigentlich völlig egal.
Natürlich nicht. Es geht ja um dieses Abstimmungsdings.
Nee, also ja, das ist natürlich auch immer so ein Punkt, aber für mich geht's beim ESC tatsächlich um den Spaß, Twitter live mitzulesen und A, zu versuchen
und dich zu besaufen währenddessen.
Das ist einfach nur eine Frage dessen, wie man das erträgt.
Da ich dich auf Push-Notification habe ich mitgekriegt, dass du dich besoffen hast.
Ich habe mich nicht besoffen, ich glaube, ich habe 2 Drinks getrunken, das geht noch.
Das wird also, so.
Nee, es war alles im Rahmen. Auf Twitter zum einen mitzulesen, was die Leute, denen man so folgt, die das auch gucken, man merkt ja dann sofort, die ganze Timeline teilt sich auf, größtenteils wird es geguckt, ein großer Teil schweigt dazu und dann gibt es so ein paar Hater, die da immer dazwischen kübeln müssen, dass sie das jetzt total absurd finden, dass ihre ganze Timeline so einen Quatsch postet. Wo ich mir dann auch immer denke, ja, dann geh halt ins Bett oder mach Twitter aus, ja.
Genau.
Wo ist das Problem? Oder mute den Hashtag, also ich meine, ist doch schnell gemacht. Nee, aber die müssen sich dann immer so rituell darüber aufregen, dass sie jetzt da belästigt werden.
Klar.
Und ich bin da eher in dem Camp, mich darüber amüsieren, dass andere Leute einfach wahnsinnig gute Einfälle auf Twitter haben, wie das zu kommentieren ist, was da gerade passiert. Und erfreue mich dann daran und retweete die Sachen, die ich gut finde. Und zum anderen dann halt selber auch irgendwie einen Kommentar zu dem zu finden, was ich da gerade sehe, weil es ja doch alles sehr kommentierenswert ist.
Der Regionalbahn-Tweet war so gut.
Ja. Und ja, ich weiß ihn jetzt gar nicht mehr auswendig, aber
warte, zwei Mädchen brüllen sich dreimal Schwester ins Gesicht.
Ja, genau. Weil, können wir noch eine Quelle angeben?
Wie abends in der Regionalbahn.
Wer das gesagt hat, müssen wir nochmal gerade raussuchen.
Ja.
Genau. Und das ist so das, was Twitter, nicht Twitter, was der ESC für mich mittlerweile ist, nämlich genau dieses Spaß haben mit Twitter und dem, was man da sieht, gleichzeitig.
Es war Tristan Krause.
Okay, sehr gut.
Ja, stimmt. Also ich lasse es auch mitlaufen, Twitter. Es ist halt wie beim Tatort auch im Endeffekt, gell? Es ist halt was, was zur gleichen Zeit alle zusammenschauen und eben, ja, drüber sprechen.
Genau. Ja, und dann haben wir vom Public Vote Europas hat Deutschland exakt 0 Punkte erhalten.
I'm sorry.
Ja.
Also, ich muss sagen, der regen sich ja manche drüber auf, über dieses Punktevergabesystem. Ich kann da nicht ganz mitgehen mit der Aufregung, weil ich finde es wirklich spannend. Also, ich finde diese Kritik, dass die beiden, die am Ende dastehen, dass das ja gar nicht dann die obersten beiden sind, die miteinander konkurrieren, das ist völlig irrelevant, finde ich. Aber es macht es halt einfach spannend. Es macht es halt wirklich bis zur letzten Sekunde spannend. Das war ja schon ein Schauspiel, wenn du ins Gesicht von diesem Schweden geschaut hast, ja, in dieser Sekunde, wo gesagt wurde, dass er irgendwie nur 68 vom Publikum bekommen hat, ja. Also ja. Da ist dem ja alles aus dem Gesicht gefallen.
Gebraucht hätte er 254.
Ja. Ja. So viel, wie er halt von der Jury auch bekommen hat, so größenordnungsmäßig, gell? Also ich fand dieses, dass die Jury und das Publikum so weit auseinanderliegen, fand ich auch, hatte was Heilsames, weil ich kann mich an Jahre erinnern, es war, wo Russland Zweiter wurde vor ein paar Jahren. Ich glaube, es war, als das erste Mal diese Art des Votings stattgefunden hat. Da wurde sich dann wahnsinnig drüber aufgeregt, irgendwie, Russland wurde Zweiter und eigentlich hätte Russland Erster werden müssen, weil das Publikum hat eben am meisten für Russland abgestimmt, ja. Wo ich dachte so, ja, okay, das war halt knapp, ja. Und wenn man das dann dieses Jahr anschaut, wo eben Acts irgendwie einen hohen Dreistelligen von der Jury bekommen und dann einen niedrigen Zweistelligen vom Publikum, ja, ist halt so. Ist doch egal, ist doch eh völlig beliebig.
Ja.
Und macht's halt echt spannend. Also dann passiert eben sowas wie Deutschland.
Ich wüsste jetzt, ohne dass ich jetzt längere Zeit darüber nachgedacht hätte, wüsste ich spontan keine andere Art, wie man das bekannt geben könnte, wo es genau bis zur Verkündung der letzten Zahl spannend
genau.
bleibt. Früher war es halt immer so, wenn sich einer so ein bisschen abgesetzt hat, dann war halt schon so 10 Länder vor Schluss, war halt klar, okay, der ist nicht mehr einzuholen.
Genau.
Und dann
bei Deutschland zum Beispiel, als genau. Lena gewonnen hat.
Genau, und dann feiert man da schon und die anderen denken sich noch, hallo, hier dranbleiben, wir wollen noch wissen, wer Zweiter wird.
Genau.
Ja. Und ja.
Das ist schon klug gemacht, finde ich. Genau. Also
natürlich ist die Kritik durchaus irgendwie auch valide, dass es am Ende natürlich. So zugespitzt ist und dann sieht es so aus, als ob es jetzt Schweden gegen Holland war und Schweden ist am Schluss Sechster. Ja. Das ist halt völlig
genau.
irrelevant, dass dieser Schwede da jetzt irgendwie die ganze Zeit noch im Bild war, als hätte er irgendwie, ja, aber er
hat... Als hätte er am zweitmeisten gehabt, ja, hat er natürlich nicht gehabt, aber... Genau.
Aber das ist halt auch...
Ist doch auch egal, am Ende hat er ja auch verloren, also ist ja...
Und ja, und nicht nur das,
ich meine... Brutaler verlieren konnte man ja gar nicht.
Genau, und er war ja der Beste beim Jury-Voting. Also es gab ja durchaus genau. einen Grund, warum es jetzt genau er ist, der jetzt da am Schluss gezeigt ja. wurde, weil er eben der Beste ja. im Jury-Voting war. Ja.
Insofern. Ja. Also ich finde dieses System gut, mir macht das Spaß und ich schaue das auch gern bis zum Ende durch. Also
wobei das schon hart ist, gell? Wann war die Entscheidung? War dann irgendwie so 1.20 Uhr, 1.40 Uhr? Ich weiß nicht mehr.
Ich habe danach ja sogar noch, das, weil ich dann zu träge war, aufzustehen, diese Nachshow noch weitergeschaut.
Gott.
Aber nicht sehr lange, nur bis Sarah Connor aufgetreten ist. Also irgendwo habe ich auch eine Schmerzgrenze.
Die Frau finde ich ultra furchtbar.
Ja, genau. Da habe ich dann auch rausgeschaltet. Obwohl, ich habe da ja auch einen Tweet drüber geschrieben, den wahrscheinlich niemand verstanden hat, weil das niemand mehr geschaut hat. Da war ich wirklich entsetzt über eine homophobe, über einen homophoben Ausdruck, was ich halt bei diesem Format nie erwartet hätte. Da hat dann die Schöneberger und dieser lockige Jury-Fuzzi, ich weiß nicht, das glaube ich, der hat glaube ich auch mal teilgenommen, oder?
Keine Ahnung. Ich bin
so ein ganz lockiger Typ, der glaube ich, irgendwann in den letzten Jahren hat er mal teilgenommen, so ein Sänger, so ein Singer-Songwriter. Haben dann so anmoderiert, ja, war zum Teil auch sehr schräg, hier mal ein paar schräge Eindrücke, ja. So ungefähr, so hier kommt jetzt das Schrägste des Abends, ja. Und dann kam halt dieses wirklich schräge oder ein Ausschnitt von diesem wirklich schrägen Lied von den Slowenen, ja, von diesen beiden etwas Gebremsten, die sich so angesungen haben in sehr nahem Abstand, kannst du dich erinnern, so in weiß gekleidet.
Die introvertierten Abteilung.
So genau, so etwas komisch. Dann kamen natürlich die Isländer, die ich fand die musikalisch und von der Show fand ich die super, ja, diesen Industrial, diesen SM Queer Industrial Sound und Look fand ich sehr klug und sehr gut gemacht, aber klar ist nicht massenkompatibel.
Habe ich auch einen schönen Tweet drüber gelesen, ich weiß es auch leider nicht mehr von wem, so nach dem Motto, isländischen Veranstalter sagen zu der Band, macht was ihr wollt, aber gewinnt das bloß nicht. Wir haben kein Geld für so eine Scheiße. Genau.
Richtig.
Und dann kam dann das dabei raus.
Eben die. Und das dritte war halt ein Ausschnitt von dem Franzosen. Ja, erinnerst dich? So ein blonder, langhaariger.
Ach ja.
Der halt schwul, okay. Transgender ein bisschen, gell? Ich weiß nicht, ob er wirklich transgender ist, aber ja.
Trans.
Ja, also halt queer.
Ja, irgendwie, oder?
Und keiner hat sich darüber aufgeregt. Also wirklich keiner. Und jetzt bringen die das als einen schrägen Moment dieses ESC, also da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, das liegt jetzt nicht an Schöneberger, sondern das hat natürlich irgendeine Regie sich ausgedacht. Aber was für eine Regie haben die da sitzen? Also ist mir völlig unfassbar. Aber ist natürlich da unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ist es dann auch egal, aber...
Ich habe mich gefragt, wer wirklich, also ja. Ich meine, 1 Uhr irgendwas war das zu Ende, ja? Welche Sorte Leute steht in Hamburg die ganze Zeit vor dieser Kackbühne,
auch
guckt sich das
Frage,
bis
ja.
1.40 Uhr draußen an, so warm ist es jetzt im Moment in Hamburg auch noch nicht.
Na, dieses Jahr hat es wenigstens nicht geregnet, wie alle Jahre zuvor.
Ja, immerhin. Und das Ganze zu der Belohnung, dass man danach dann Sarah Connor nochmal auftreten sieht. Musst du mich vor ein Pferd spannen und mich dahin zerren. Und brauchst mehr als ein Pferd.
Herrlich.
Aber, also, oh. Aber um mal Thema schräge, schräge Momente des ESC, was ist denn bitte mit Madonna los?
Also, saustark.
Das war wirklich schockierend. Also ich meine, ich hatte schon gehört irgendwo mal oder gelesen, weiß ich nicht mehr genau, dass Madonna live, quote unquote, nicht so geil sei. Aber dass das solche Ausmaße annimmt, dass die Frau wirklich gar keinen Ton trifft. Das ist schon.
Ja, gut, sie ist halt auch nicht mehr die Jüngste, gell?
Ja, aber das hält andere Sängerinnen und Sänger nicht davon ab, auch im Alter noch einen Ton zu treffen. Also,
ja, das stimmt. Also in dem Alter müsste die 60 oder so, gell? Müsste es eigentlich noch gehen. Also oft ist es so, dass die, wenn so Sänger 70 werden, dass sie dann deutlich abbauen.
Aber diese
trotzdem noch
Geschichte,
weiter singen,
dass Madonna live nicht so toll sei, das habe ich schon vor 10 Jahren gehört.
Ja gut, dass die ein dünnes Stimmchen hat, das hat man schon in den 80ern gehört. Gell? Also da hat's halt, war es gut abgemischt und hat auch gut gepasst, aber eine dünne Stimme hat die immer gehabt. Aber dass die Töne von ihren Klassikern halt gar nicht trifft, ist halt schon heftig.
Und der Kommentar von Peter Urban danach irgendwie, ja, dann ist die Technik, dann hört man sich mal nicht richtig und dann ist das auch live. Und was hat er gesagt? Da wurde auch live gesungen. Das hat man gehört, oder? Irgendwie.
Ja,
also das war schon...
Obwohl man bei Peter Urban auch sagen muss, da wurde wohl auch live moderiert, weil also seine Moderationen waren auch nicht so der Bringer. So insgesamt über den Abend verteilt. Hatte man auch das Gefühl, der hat schon ein bisschen was getrunken. Aber gut. Er ist halt Kult.
Ja, ist Kult, genau. Und man hört aber irgendwie, ich bin immer ein bisschen neidisch auf die Engländer. Freundin von mir wohnt ja in England.
Waren die nicht noch weiter unten?
Nein. Wir haben Peter Urban, der mag Kult sein, aber bei den Engländern moderiert halt Graham Norton. Und ich verehre Graham Norton sehr und ich würde sehr, sehr gerne mal ein ESC mit dem englischen Kommentar gucken.
Kann man das nicht irgendwo?
Ja, das wäre die Frage. Vielleicht weiß irgendeiner der Hörer oder Hörerinnen, wie man das anstellt, ohne dass man jetzt eine BBC, iPlayer, irgendwas, keine Ahnung, und VPN und so. Wahrscheinlich geht das irgendwie. Ich habe es nie versucht, ernsthaft, weil es mir dann doch immer auch zu spät einfällt. Also diesmal war es auch so, dass wir wir saßen irgendwie am Nachmittag und haben Abend oder späten Nachmittag Abend gegessen und dann irgendwie überlegt, dann bringen wir das Kind ins Bett und so weiter und irgendwie auf irgendeinem Twitter oder Internet, spiegel.de, keine Ahnung, irgendwas Kanal, flog uns plötzlich irgendwie der ESC quer rein und meine Freundin fragte dann, ist das heute? Und dann haben wir das gegoogelt und so, oh ja, das fängt in 25 Minuten an, ja, dann gucken wir das. Und so, und in dem Augenblick ist dann halt auch zu spät, um rauszukriegen, ob ich das irgendwie mit englischem Kommentar noch hinbekomme.
Das ist eigentlich das Gute, dass es um 9 anfängt, dann die Kinder im Bett.
Ja. Wir haben unsere mitgucken lassen am Anfang und die guckt eigentlich überhaupt kein Fernsehen, auch keine Kinderserien oder sowas. Mhm. Und ihr einziger Kommentar war immer, was macht der Mann? Da ist Musik. Und hat man schon deutlich gemerkt, wie das kleine Gehirn nach 15, 20 Minuten von diesem ganzen bunten Geblinke und dieser wilden Musik dann doch überfordert ist. Und bevor das dann eskaliert, ich meine, die werden ja dann sehr schnell sehr überdreht, dann, wenn du sie so überfrachtest mit Input, haben wir sie dann irgendwann ins Bett. Aber ja, aber es fand sich schon spannend, also da zu sitzen mit Papa und Mama auf dem Sofa und da hinzugucken, wie es da alles bunt blinkt und dauernd kommt Musik.
Ja, der Lucius, der durfte letztes Jahr schon und darf er jetzt auch Let's Dance mitschauen, aber nur bis zur ersten Werbepause. Und das ist halt in der Regel nach 10 Minuten oder so, weil die halt andauernd Werbung machen. Aber das reicht dann auch, weil da blinkt halt auch alles bunt und so, gell?
Ja. Naja, unsere Kleine hat dann immer wieder was gesagt, wo ich dachte, das müsste ich eigentlich auch fast twittern. Die sitzt dann nämlich da und nachdem das Lied dann so 15, 20 Sekunden, 30 Sekunden läuft, sagt sie, andere Musik machen.
Ja, Scheißmusik. Richtig, hast recht.
Genau. Ja, so ist das. Das macht sie allerdings auch, wenn wir einfach nur Musik hören, irgendwie von ihren Kinderliedern oder so. Sie will dann immer nur so hören, wie sie die Musik, bis sie das erkennt, dass sie dann weiß, das ist das und das Kinderlied, dann singt sie eine Strophe mit und dann spuckt ihr kleines Gehirn schon das nächste Lied aus, was sie hören möchte, was sie aus der Kita kennt oder so und dann sagt sie schon, andere Musik machen, das mit dem Affen oder so und dann keine Ahnung, muss man schon wieder umschalten. Also für
ja, der Lutz ist ziemlich festgelegt musikalisch. Also er hört schon alles mit. Wir hören ja im Auto zusammen Musik. Aber er pöbelt dann schon irgendwie. Er will jetzt Katja Tschechowa hören. Das ist so russische Dance, Pop, Techno.
ESC-Musik.
Gar nicht. Das ist schon viel, viel elektronischer. Ziemlich gut, zum Großteil, finde ich. Aber kann ich jetzt auch nicht dauernd hören. Aber das will der Lutz halt dauernd hören. Oder halt Orgelmusik. Und Manowar darf laufen. Wenn Manowar läuft, dann will er es lauter haben. Also da will er nichts anderes. Aber das ist jetzt nicht so was er fordert. Fordern tut er immer Katja Tschechowa und Orgelmusik. Oder Ease. Also diese übergewichtige Ukulelen spielende Hawaiianer. Israel, sonst wie.
Kamakaobi.
Unaussprechlicher Nachname. Ja.
Ja. Unsere Kleine ist sehr geprägt von ihrem Musikkindergarten, Kita, und fordert.
Ach, diesem extra Musikkindergarten?
Ja, das ist ja der Schwerpunkt von diesem okay. Haus, und insofern färbt das ein bisschen ab. Das war jetzt keine Absicht von uns, aber man nimmt das halt so mit, wenn sich's anbietet.
Okay.
Und die singen sehr viel, aber halt so Kinderlieder, ist ja klar. Und insofern singt sie auch sehr viel und singt dir dann halt dauernd Sachen vor, die du gar nicht kennst, und dann musst du halt irgendwie hinterher recherchieren, damit du weißt, was dein Kind da so redet, und dann sind das halt irgendwelche Rolf Zukowski Kinderlieder.
Oh Gott, der Lutz hat was gesungen, da war er noch in der Krippe, und wir haben das nicht verstanden. Und das war halt auf die Melodie von Bruder Jakob, und es ging ungefähr so. Den Anfang hat man noch verstanden, aber dann wird es schwierig. So. Kleiner Idel, bicken tick. Tit, Ratte-Patte-Pettel, Ratte-Patte-Pettel. Und wir haben uns das wochenlang angehört und haben gesagt, wir müssen mal in der Krippe fragen, was es gibt. Es ging halt um kleinen Igel, piekst und sticht, so. Raschelt durch die Blätter. Ah ja.
Ja, genau. Und so ähnlich läuft das hier auch. Also wir haben jetzt zu Ostern war Stups der kleine Osterhase ganz groß dabei. Und es geht halt auch so irgendwie Stups der kleine Osterhase, jetzt weiß ich den Text gerade nicht mehr. Dem geht immer irgendwas schief, egal wohin er lief, immer geht ihm etwas schief oder so, ist glaube ich die zweite Zeile. Und bei ihr wird das dann auch immer abgekürzt. Osterhase, egal, immer schief. So. Und da fehlen halt zwischendurch einfach haufenweise Wörter. Aber sie läuft dann immer rum und kürzt diese Zeilen alle total ab, und das ist total goldig. Aber wenn du es dann halt selber mitsingen sollst, dann wird von dir natürlich erwartet, dass du den kompletten Text singst. Und da muss man das alles erstmal recherchieren. Ja, und dann immer alle meine Entchen auf die...
auf We Will Rock You.
We Will Rock You, das ist offensichtlich in allen Kindergärten der Welt.
Das ist so eine gute Idee, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber ich finde es wirklich organisch.
Ja, es ist wirklich toll, ja.
Und ich habe es mal getwittert, und ich glaube, Freddie Mercury hätte das gefallen.
Das könnte
weil
sein.
Weil es einfach total abgefahrener Irrsinn ist.
Alle meine Entchen.
Echt? Bei uns heißt es wir wollen Entchen.
Nee, bei uns heißt es alle meine Entchen, und dann quasi da, wo geklatscht wird, ist es dann Entchen. Hey! Entchen.
Ja, genau.
Und das funktioniert wirklich fantastisch.
Das ist
und,
so gut.
Ja, großes Tennis.
Ja.
Tja, und das kriegt man dann so morgens auf dem Weg zur U-Bahn oder so. Sitzt der kleine Madame dann in ihr. Das ist
viel besser als Rolf Zukowski. Ja,
das ist tatsächlich wahr, aber du findest wirklich? Auf YouTube nur ganz, ganz wenig gute Versionen davon. Also man findet irgendwie halt so irgendwelche Kindergärtner, die sich mit der Gitarre hinsetzen und das mit ihren Kindern da zusammen singen, und das ist halt schreckliches Gegröle von irgendwelchen schreienden Kindern. Und man findet eine Version von so einem Kinderchor, die ist ganz gut, aber halt leider in grauseliger Qualität von der Aufnahme her. Dass da mal irgendwie jemand mal sich hinsetzt und das mal in ordentlich aufnimmt.
Madonna zum Beispiel.
Madonna, ja, mal so richtig gesungen mit getroffenen Tönen. Das wäre fantastisch.
Ja, mit Autotune geht alles.
Oh ja, den Autotune, da haben die doch mitten in dem Song von Madonna plötzlich den Autotune und den Vocoder gefunden. Was war denn da los?
Ja, als das neue Lied kam, also das aktuelle. Weil sie mittlerweile halt so schlau ist, gut, früher gab es das halt noch nicht, aber mittlerweile halt das nutzt, um ihre Schwächen auszugleichen. Ist nicht dumm, aber halt peinlich.
Ja, vor allem, wenn man dann so mitten im Medley umschaltet, dann merkt man halt den Unterschied schon. Okay, also ESC, Deutschland ist 76.217. geworden und nächstes Jahr versuchen wir es erneut.
Das war so grandios. Aber also was ich glaube, es liegt natürlich am Lied, an der Performance, an allem Möglichen, aber ich glaube, was uns wirklich auch schadet, ist dieses mangelnde Selbstvertrauen oder das in dem mangelnden Selbstvertrauen begründete, wir gehen nicht durch ein Halbfinale. Was soll denn der Quatsch? Ja, weil ja, natürlich, wir sind ein riesiger Markt und natürlich will der ESC, dass das deutsche Publikum ihn schaut, aber jetzt mal ehrlich, die Leute, die den ESC schauen, für die ist es doch irrelevant, ob die Deutschen dabei sind oder nicht, oder für 85% von denen ist es doch egal. Die schauen das doch egal, ob die Deutschen dabei sind oder nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es unsere Chancen schmälert, weil es eben so eine Hybris eben transportiert. So, ja, wir sind so groß, wir brauchen nicht durch ein Halbfinale gehen. Und wir kommen halt rein. Und da hast du doch, also als Zuschauer doch schon von vornherein so dieses, denen zeigen wir es jetzt, aber jetzt, das wollen wir jetzt mal sehen. Die müssen es jetzt extra beweisen, so. Ich weiß nicht, was das soll.
Ja, ich habe auch das Gefühl,
einfach dass, auch durchs Halbfinale.
Dass in Deutschland halt Künstler, die wirklich erfolgreich sind, da nicht hingehen wollen.
Das ist so wie der Schwede. Ich meine, der ist ja ultra erfolgreich. Ja, genau. Ja? Der hat irgendwie bei der Hochzeit vom Prinzenpaar hat er die Musik gemacht. Und was hat er noch? Noch so ein paar Sachen, wo man sich dachte so, der ist ein absoluter Superstar.
Genau, und man hört dann auch so jetzt bei, ich weiß jetzt kein Beispiel mehr, aber bei irgendeinem anderen Land hat Peter Obern bei der Anmoderation auch gesagt, irgendwie eine der größten Sängerinnen ihres Landes und keine Ahnung, super.
Nee, nicht ihres Landes, des Nachbarlandes. Die Zypriotin, eine der größten Sängerinnen Griechenlands.
Ja, okay, was auch immer. Ja. Dann überlegst du dir jetzt, okay, wer hat bei uns Charterfolg, ja? Also eine Band wie Seed oder weiß ich nicht, hier diese ganzen, die ich auch alle nicht.
Ja gut, Seven and Du wollt ja schon mal, aber den haben sie ja direkt wieder.
Ja, oder diese,
ich mag den
diese
auch
ganzen
nicht.
Komischen anderen Schmachtfetzen hier, dieser Gabayé oder Gabba Dingsbums, Andreas Burani und wie diese Leute alle heißen, die deren Musik ich nicht höre, aber die irgendwie Charterfolge haben. Oder
Gabayé ist bei Österreicher.
Ja, oder ja, von mir aus, aber weißt du, was ich meine? So die Fantastischen Vier oder
ja,
keine Ahnung, da
total.
Haben ja genügend Leute, die verlässliche Garanten sind, wenn die ein neues Album rausbringen, eine neue Single daraus auskoppeln, dann steht die irgendwann auf eins. Ja, wenn das jetzt.
Aber das müssten halt schon auch internationale Acts sein, oder? Wäre schon nicht schlecht.
Ja, weiß ich nicht. Also sicherlich, das würde natürlich helfen. Klar, wenn man jetzt wüsste, derjenige singt vielleicht nicht auf Deutsch, ist jetzt vielleicht nicht Herbert Grönemeyer oder so, wo das Ausland halt null Chance hat, irgendwie auch nur irgendwas mitzukriegen, dann könnte es vielleicht sein, dass sie sagen, oh, das war aber tolle Musik, aber vielleicht sagen sie auch, hä, was war das? Weil es halt vielleicht mehr über den Text funktioniert, als dass es über die Musik funktioniert. Egal, aber es gibt ja so Leute. Die würden aber niemals
antreten. Ein, zwei Mal haben wir sowas schon probiert, hat aber auch nicht geklappt, gell? Also Alex Christensen zum Beispiel ist ja so ein Fall eigentlich. Der hat ja sogar international Erfolg.
Ja, aber
ist
halt
ja
in einem ganz anderen Markt
gefallen.
Als die ESC-Zuschauer, ne?
Ja, in einem bisschen anderen Markt, ja, das stimmt. Aber so akut wüsste ich jetzt auch nicht, wen ich da aus Deutschland schicken würde, ganz ehrlich. Sieht, ist keine so schlechte Idee wahrscheinlich.
Das würden die niemals tun, glaube ich.
Nö, genau, würden die niemals tun. Ich meine, gut, womit wir viel Erfolg gehabt haben, sind halt diese ganzen Stefan Raab-Acts gewesen, weil der halt schon auch sowas ist, gell? Weil der stellt halt was dar. Und egal, ob er das jetzt national oder international macht, was er halt nicht macht oder gemacht hat, trotzdem, der geht halt auf die Bühne und rockt die Scheiße, weil ihm alles scheißegal sein kann. Und ich glaube, das macht halt schon auch was aus, als diese beiden Mädchen, die sich halt am Ende wahnsinnig, oder das sind keine Mädchen, das sind Frauen. Ja, das hat mich ja selbst aufgeregt, dass ich dauernd von Mädchen reden. Aber egal, ja, dieses so zwei schüchterne junge Damen, die sich unglaublich drüber freuen, dass sie es geschafft haben, diesen Song zu performen am Ende. Ja, das wurde sich auch wahnsinnig drüber lustig gemacht. Wie willst du mit so einer Haltung irgendwie auch transportieren, so ich habe es verdient, oder ich will hier wirklich gewinnen.
Ja.
Sondern eigentlich haben die sich gefreut, dass sie dabei sind, und das gönne ich ihnen ja auch, ja, ist ja auch toll. Aber eigentlich brauchst du da Acts, denen sowas scheißegal ist, die da sagen, ey, wir gehen hier raus und wir rocken die Kacke hier raus und entweder wir gewinnen es, und wenn nicht, dann ist es uns auch scheißegal. Aber eigentlich müssten wir das gewinnen, ja? So, wie wäre das, wenn AC/DC auf so einer Bühne auftreten würde?
Ja, aber der Punkt ist halt auch, weißt du, es ist halt nicht live, du bringst keine live, oder ist es live? Ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht, oder?
Doch, natürlich ist es live. Deswegen klingt es doch zum Teil so scheiße.
Aber es kommen ja zum Beispiel keine Live-Instrumente zum Einsatz.
Nee, das nicht.
Es wird, es gibt keine, also es ist nicht, es ist keine echte Musik in dem Sinne. Also natürlich ist echte Musik, aber.
Nee, es ist Gesang.
Genau.
Ist ja Chanson. Also geht,
ist und
ja.
Musik ist vom Band, und Instrumente, die auf der Bühne sind, sind reine Show. Das gipfelte dann darin, dass dieser tschechische Drummer, glaube ich, irgendwas völlig anderes gedrummt hat, als das, was zu hören war. Was auch optisch auseinandergefallen ist, aber.
Das macht es für echte Bands natürlich echt schwierig, dass du.
Ja, also wenn du jetzt AC/DC hast und Angus Young darf seine Gitarre nicht quälen,
ist halt
komplett pointless, ja. Und zieht genauso. Ich meine, das sind 13 Musiker, jetzt leider nur noch 12.
War jetzt nur ein Beispiel. Ja. Aber eben, was die Haltung angeht, ja. Du bräuchst halt Musiker, die mit so einer, ey, ich bin der Größte, ja, die so da drauf kommen und die das auch überzeugend leben und nicht nur so tun, als ob.
Ja, weil sie halt außerhalb dessen schon eine Karriere haben, die ihnen mit Fug und Recht sie wirklich durch und durch fühlen lässt, dass sie in der Lage sind, so eine Halle in den Griff zu kriegen. Und das können sie aber da nicht, weil sie nicht dürfen, weil sie total eingeschränkt und eingeschnitten werden und dafür halt noch eine Bombast-Lightshow dazu nehmen müssen, die sie gar nicht brauchen, weil sie die eigentlich auch gar nicht haben wollen.
Genau. Also zum Beispiel dieser Türke, der für San Marino angetreten ist. Serdar heißt der, oder? Der hatte das. Der war ja unfassbar schlecht. Ja? Der hat ja keinen Ton getroffen eigentlich. Und das Lied war auch, also albern ist noch beschönigend. Trotzdem hatte der so dieses, ey, ihr könnt mir alle nix. Ja, das ist, und der hat ja dann am Ende sogar halbwegs Erfolg gehabt, erstaunlich viel Erfolg gehabt. Also ist nicht letzter geworden. aber der hatte eben dieses so, ich bin schon Superstar, ja, ich bin hier nur zum Spaß.
Genau.
Und das ist, glaube ich, die richtige Einstellung.
Tja, also, wir müssen rauskriegen, wen wir da hinschicken müssen. Im Zweifel musst du es machen.
Ich glaube nicht.
Gut.
Oh Mann.
So.
Aber das gräbt jetzt in mir, wen schicken wir da hin?
Tja.
Aber das ist ja das, woran sich Deutschland jedes Jahr den Kopf zerbricht. Wir haben keine Acts, die da wirklich gut passen, ne?
Tja, ne, ich weiß nicht. Wir haben halt viele Acts, die in Deutsch besonders gut funktionieren, aber das, ja. Also wenn ich jetzt so überlege, was sind generisch deutsche Bands, die erfolgreich sind? Das sind so in den älteren Garden sowas wie die Hosen oder
Westernhagen wäre früher vielleicht gut gewesen.
Ja, Westernhagen funktioniert auch ganz viel über den Text.
Nee, aber der funktioniert doch auch musikalisch, weil es ist halt so Rock'n'Roll. Also,
ja.
Oder eine Variante des Rock'n'Rolls. Also, ich glaube, der könnte funktionieren.
Ja, oder
hätte
jetzt
funktionieren
unter den
können.
Hast du halt sowas wie, weiß ich nicht, Kraftklub, KIZ oder sowas, aber das ist alles klassischer Rock, wenn du so willst. Mit ein bisschen moderneren Verpackungen, aber.
Ja, mit Hip-Hop halt.
Ja, genau. Aber ich glaube, es ist alles keine ESC-Musik in dem Sinne.
Nee, natürlich nicht.
Und die
nicht.
Funktioniert halt, Kraftklub nee. Zum Beispiel funktioniert halt auch ganz viel über die Texte und KIZ genauso. Wenn du das nicht verstehst, dann ist 80% der Wirkung verpufft.
Ja. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum die Dänen so schlecht abgeschnitten haben. Weil, also da, als ich den Song gehört habe, habe ich gedacht, wow, das.
Genau. Wenn ich abgestimmt hätte, hätte ich auch für Dänemark abgestimmt.
Also ich hätte nicht für die abgestimmt, weil ich halt die Isländer noch besser fand, aber ich hatte so das Gefühl, so, wow, das trifft halt jeden Nerv eigentlich. Aber hat's nicht. Und da verstehe ich es dann auch immer nicht.
Ja, das habe ich auch gewundert. Dänemark hätte ich auch sehr viel höher eingeschätzt und Norwegen hätte ich auch sehr weit vorne gesehen. Oder die sind ja auch im Endeffekt ganz okay die haben ganz okay abgeschnitten.
Vom Publikum sind ja ziemlich gut bewertet worden. Genau.
Weil das war so, Norwegen war jetzt nicht meine Musik, aber das war so
klassisches
Eurodance-ESC-Musikrezept.
Mit ein bisschen Santiano und so.
Und dann halt angewürzt mit hier ein indigener Bewohner der skandinavischen Länder, so von diesem Volk der Samen. Der singt jetzt nochmal so anders, TM. Und das rühren wir da noch rein und das ist halt so ein Erfolgsrezept, wo einfach klar war, das würde gut funktionieren.
Ja.
Ja. Gut, ich würde sagen, lassen wir unsere ESC-Analyse damit bewenden. Wenn man das überhaupt eine Analyse nennen kann, was wir da gemacht haben. Und wenden wir uns den Themen zu, die wir sonst noch so hatten. Ich wollte nochmal Elektroautos auf die Liste setzen. Denn ich bin Probe gefahren. Nicht, weil ich jetzt ab sofort oder weil ich unmittelbar vorhabe, mir so ein Ding zu kaufen, aber mein Interesse für diese Art von Fahrzeugen habe ich ja schon öfter hier ausgewalzt. Und es gab jetzt in Frankfurt einen, ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß, das war irgendwie so ein Auto die Frankfurter Automobilausstellung heißt das Ding. Das war jetzt am Wochenende in der Klassikerstadt oder Klassikstadt Frankfurt. Das ist so ein so ein altes Fabrikgebäude mit einem Innenhof, in dem ganz viele Werkstätten für alte Fahrzeuge und auch Fahrzeughändler sind. Also unten ist ein McLaren-Händler drin, falls du mal einen Supersportwagen kaufen möchtest, falls du mal irgendwie eine Viertelmillion übrig hast. Aber du hast ja auch eine Werkstatt, wo du deinen Bugatti hinbringen kannst oder deinen Lamborghini oder so. Aber du hast auch eine Sattlerei, wo irgendwie die Ledersitze von deinem 911er von 1962 neu aufpolstern lassen kannst oder solche Sachen halt. Und parallel finden dann da halt im Hof immer irgendwelche Veranstaltungen statt. Da ist auch dieses Street Food Festival seit neuestem immer angesiedelt. Das muss also nicht immer was mit Fahrzeugen zu tun haben. Und jetzt war eben...
Eine schöne Kulisse ist das. Bitte? Das ist eine schöne Kulisse.
Der das ist eine sehr schöne Kulisse auf jeden Fall. Also ein schönes altes Backstein-Fabrikgebäude, wo jetzt halt irgendwie... Ja, alle all things Oldtimer und tolle Autos drin ist. Jetzt war eben diese Automobilausstellung und die hatte ein, es ist jetzt nicht wie IAA, es ist alles viel, viel, viel kleiner. Es ist halt nur diese eine Halle in diesem Gebäude und der Hof und so ein bisschen außenrum. Und da gab es halt so verschiedene Frankfurter Autohändler, stellen halt mal so ihre Fahrzeuge, die sie wahrscheinlich sonst im Showroom stehen haben, einfach mal da so hin und du hast sie alle Marken auf einen Haufen, kannst da so rumlaufen, jeder zeigt so das, was er unbedingt zeigen möchte und es gab dann noch eine Sonderausstellungshalle Elektromobilität und die hat den Ausschlag gegeben, warum ich da hingegangen bin, denn das war die Gelegenheit mal, im Moment verfügbaren Fahrzeuge, wenn man von Tesla absieht, die waren nicht da, mal anzugucken. Also einen Hyundai Ioniq, eine Renault Zoe, einen E-Golf, einen Kia Soul, einen Jaguar I-Pace und all diese ganzen Elektroautos, die jetzt so in den letzten Wochen und Monaten auf den Markt gekommen sind oder teilweise schon länger auf dem Markt sind, alle auf einen Haufen mal zu sehen, sich in jeden mal reinzusetzen, die Dinger sich einfach mal in Ruhe anzugucken. Und eben nicht dafür kreuz und quer durch die Stadt fahren zu müssen und in alle möglichen Autohäuser zu gehen, um dann immer festzustellen, dass dem Autohaus das Thema E-Mobilität dann doch nicht so wichtig ist und sie das Ding gar nicht da haben. Hier war es dann halt so, okay, eine Halle und danach habe ich fast alles gesehen, was es so gibt außer Tesla. Das war ganz angenehm. Und dann habe ich mit dem Ioniq noch eine Probefahrt gemacht und das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Auto, muss ich sagen. Also ich hatte bisher immer so, koreanische oder generell asiatische Autos waren jetzt nie mein absoluter Favorit. Ich war da schon immer eher so europäisch gepolt. Nicht zwingend, dass ich jetzt nur deutsche Autos fahren wollen würde. Ich bin auch viel Fiat gefahren in meinem Leben, aber koreanische Autos, ich fand bisher immer oder auch bei vielen japanischen Autos, dass sie vom Design her irgendwie, ich fand die Dinger immer hässlich. Das ist sicherlich auch an dem Hyundai immer noch der Schwachpunkt. Ein besonderer Schönling ist er nicht, aber von der Technik her und wenn man sich so, besonders hässlich ist er auch nicht. Also ich könnte mit dem Ding gut leben, wenn ich den kaufen würde und hab mich reingesetzt, mich sofort gut zurechtgefunden, die ganze Assistenztechnik und so, ich habe dann auch mit dem Abstandstempomaten da so ein bisschen rumgespielt, war nur eine sehr kurze Probefahrt, aber hat mir ein paar Fragen beantwortet, so vor allem auch, wie, ja, komme ich zurecht mit der ganzen, also die gibt mir die Bedienung Fragen auf, wenn ich mich reinsetze, habe ich das Gefühl, das ist alles total scheiße und ich möchte erstmal Anleitung lesen oder ist das so ein Reinsetzen und zu Hause fühlen Auto, und es war eher Zweiteres. Und der Elektroantriebteil ist beeindruckend, wie man das von Elektroautos erwartet. Also ich habe den einmal in Sportmodus geschaltet, habe mal kräftig draufgetreten. Das zieht schon ganz ordentlich den Fisch vom Teller. Und was ich jedes Mal wieder liebe, wenn ich Elektroauto fahre, ist dieses, du drückst an der Automatik auf den Schalter für Drive und hörst nichts. Du drehst den Schlüssel rum oder beziehungsweise hier drückst du den Start-Stopp-Knopf und hörst nichts. Dann drückst du auf Drive und hörst nichts. Dann trittst du aufs Gaspedal und hörst nichts, aber es fährt los. Und das ist einfach so, selbst so bis 20, 30 km/h ist einfach absolute Ruhe in diesem Fahrzeug. Und dann hörst du irgendwann so ein bisschen Windgeräusche und auch mal so ein leichtes Jaulen von dem Elektromotor. Aber würdest du ein Radio anmachen, wäre sofort jegliche Chance, irgendwas von den Außengeräuschen zu hören, sowieso weg. Also wirklich toll. Also ich mag das immer und immer wieder. Und dazu diese unbändige Kraft, die der sofort ab Stillstand entfaltet. Ja, rundweg tolles Auto. Also wäre ich jetzt im Shoppen für ein neues Auto, und das könnte durchaus demnächst mal irgendwann soweit sein. Ich bin da noch nicht wirklich entschieden, aber möglicherweise möchte ich irgendwann mal wieder einen PKW. Der kommt auf die Liste.
Hm, okay.
Ja.
Ja, mein Kollege fährt auch Hyundai und ist sehr zufrieden.
Was hat der für einen?
Aber, oh Gott, ich weiß doch nicht, wie die heißen. So, ich würde sagen, so Golfgröße.
Ja, das wäre dann wahrscheinlich der i30. Das fand ich auch sehr bezeichnend wieder. Also man hat sehr gesehen, dass die Elektromobilität in der Bevölkerung noch nicht so richtig ankommt. Also da ist dann die Sonderausstellung E-Mobilität, da stehen dann so zwei Herren von irgendeinem örtlichen Carsharing-Anbieter, der Elektro-Carsharing anbietet, und stehen sich die Beine in den Bauch, niemand redet mit ihnen, niemand möchte ihre Flyer haben, niemand möchte irgendwas mit ihnen zu tun haben, und nebendran ist die V8 Experience und irgendeiner lässt so einen V8 an und macht dann immer und nervt im Grunde diesen gesamten Platz mit sinnlosem im Stand rumgebrülle mit einem V8. Und man denkt sich nur, ja, lass doch die armen toten Dinosaurier in Ruhe, warum musst du die jetzt alle verfeuern? Das ist doch unnötig, aber okay. Der steht dann da halt auf diesem Platz und verbläst Sprit für nichts. Das Auto bewegt sich nicht mal. Und ja, dann das Gleiche auf dem Probefahrtplatz. Also ich kam dann da hin und ich wusste zuerst nicht, wie das organisiert ist, und sprach diesen Mann da an. Und fragte einfach mal ganz freundlich, wie das denn jetzt hier mit den Probefahrten, wie das denn läuft. Und dann meinte er, ja, da müssen sie zu dem Hersteller gehen, an den Stand, und müssen sich dann da irgendwie auf eine Liste eintragen lassen, weil da gibt's hier Wartelisten. Außer hier für Hyundai, das machen wir hier direkt. Und da müssen sie dann hier gucken, da haben wir hier die Wartelisten. Und sagte, ja, das passt gut, weil ich würde gerne den Ioniq Probe fahren. Und dann guckt er mich an. Ach so,
da gibt's keine Warteliste.
Ja, da gibt's keine Warteliste, den können sie direkt haben. Und
sehr gut.
So, ja, okay, das trifft sich ja prima. Und dann, also man merkte richtig in dem Moment.
Und sie können so lange fahren, wie sie wollen.
Ja, nee, das nicht, aber er hat irgendwie gesagt, ja, dann haben sie jetzt bis 13 Uhr sowieso, aber bei dem Auto, da können sie auch 5 oder 10 Minuten länger fahren, das ist mir egal. Und ja, dann hat er erstmal überlegen müssen, weil ich schien wirklich der Erste zu sein, der den an dem Tag probieren wollte oder keine Ahnung was. Jedenfalls hat er dann wissen wollen, wie viel Restkilometer der dann noch hat, und ich könnte den dann, wenn ich zurückkomme, da hinten parken, weil dann könnte er den an den Strom stecken. Da hinten hätte er eine Verlängerungsschnur hingelegt bekommen von irgendwem, also 230 Volt, also das kannst du auch lassen, ja, also die Menge an Strom, die du da in den 10 Minuten in das Ding reinkriegst, das kannst du auch schenken. Eine richtige Ladestation hatten sie offensichtlich nicht, was ich eigenartig finde, weil die Klassikerstadt hat eine Ladesäule. Aber jedenfalls den Strom, den sie da hingelegt hatten, das hätten sie auch lassen können. Aber ich habe mich dann reingesetzt und die Kiste war irgendwie 98% voll und steckte vorher nicht am Strom. Also entweder war ich der Erste oder maximal der Zweite oder so, der den Wagen gefahren hat an dem Tag. wohingegen der andere Hyundai, dieser i30N, das ist so die Sportversion, so eine Coupé-Version von dem aktuellen Golfgröße Modell, was sie da haben. Und der hat irgendwie 279 PS und so völlig absurde Sportauspüffe, dass der so röhrt, als hätte er 500 PS. Brubbelt immer so vor sich hin. Und der fuhr quasi rein, raus, und war immer so, also die Leute kriegten den maximal 10 Minuten und oder 15 Minuten oder sowas und dann stand schon der nächste Schlange, der den fahren wollte. Ja, es hat so einen Benzingurgler mit über 200 PS und lautem Auspuff, das zieht die Leute, da stehen sie Schlange. Also ist nach wie vor so, das merkt man deutlich. Traurig, aber so ist es.
Tja.
Und auch jetzt so in wenn es jetzt nicht unbedingt Elektro sein soll, was wir hatten es ja neulich mal so von Gas oder weiß ich nicht, Hybrid, klar, okay, in dieser Sonderausstellung Elektro waren auch einige Hybridfahrzeuge, war sogar ein Wasserstoffzellenfahrzeug da, aber die sind ja noch sehr, sehr prohibitiv teuer. Also da bist du so mit 60.000 dabei und das ist einfach, zahlst du einfach mal so für das Auto, was du kriegst, zahlst du ungefähr 20.000 Euro Strafgebühr dafür, dass es Wasserstoff verbraucht. Das ist halt noch für Leute, die sich's wirklich leisten können und unbedingt haben wollen. Das ist noch nicht so wirklich Massenware. Und Gasautos zum Beispiel habe ich jetzt keine nennenswerten gesehen. Also überall, Toyota rennt nach wie vor mit seinem schwachsinnigen Spot rum von dem Self-Charging Electric Vehicle. Nur weil sie gelegentlich irgendwie rekuperieren, wenn du Fuß vom Gas nimmst, ist das jetzt plötzlich Self-Charging. Ja, genau. Also ist auch ganz großer Unfug. Ja. Das ist so das der Thema. Und ansonsten alles noch Verbrenner, ganz klassisch. Tja, aber E-Fahrräder.
Also nix.
Ganz viele E-Fahrräder.
Okay.
Das gab es auch noch so ein bisschen nebendran. Das ist so ein bisschen Elektroscooter und Elektroroller und elektrische Fahrräder sind nach wie vor so ein Thema. Ich glaube, das ist was, wo die Elektromobilität tatsächlich schon in der breiteren Masse angekommen ist. Weil das halt auch jeder machen kann, ne? Akku rausklicken, mit nach oben nehmen in die Wohnung. Da brauchst du keinen umgerüsteten Garage oder keinen eigenen Parkplatz. Das kann jeder machen.
Ja, bei uns gab es ja vor einiger Zeit so eine Bürgerversammlung zum Thema Umgehungsstraße. Und da meldete sich einer, ein Aktivist gegen die Umgehungsstraße, der allen Ernstes meinte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Zeit, ich glaube, er sagte 20 Jahre. Und er sagte, in 20 Jahren fahren sowieso nur noch Elektroautos. Da wäre das totaler Quatsch, dass wir jetzt eine Umgehungsstraße planen. Da hat er wirklich viel Gelächter für geerntet.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er mit der Tatsache, dass da nur noch Elektroautos fahren oder zumindest Autos, die mit Elektromotoren angetrieben werden, wo die ihren Strom herkriegen, ob das jetzt Batterien sind oder nicht, oder Brennstoffzellen, das sei mal dahingestellt. Damit könnte er theoretisch sogar recht haben. Das nimmt aber
nicht. Bitte, 20 Jahre, so schnell kann sich das nicht durchsetzen. Bei Autos, die von den Leuten 10 Jahre gefahren werden.
Das durchschnittliche Alter eines Autos, die durchschnittliche Haltezeit eines Autos in bis es irgendwie, ja, also das durchschnittliche Alter eines zugelassenen Fahrzeugs in Deutschland ist, glaube ich, bei 9, bisschen was Jahre, hatte ich mal gelesen. Das heißt natürlich Durchschnitt, klar, da sind welche dabei, die irgendwie als Jahreswagen plötzlich sich in den Graben wickeln und da sind dann aber auch Autos bei, die irgendwie 30, 50 Jahre alt sind. Ja, 9 Jahre, Pi mal Daumen, ist die Flotte alt. Insofern, ja, in Norwegen sind wir jetzt bei Elektroauto-Zulassungsquoten bei Neuzulassungen von knapp über 50%. Also das kommt, ja, und wenn die Brennstoffzelle billiger wird, dann ist auch dieses Langstreckenthema und das Ladethema erledigt. Und dann sind es ja effektiv Elektroautos, ne? Das sind ja im Grunde Stromfahrzeuge, die halt eine Brennstoffzelle statt einer Batterie dabei haben.
Ich meine, warum man dann keine Umgehungsstraßen braucht, ist das einmal dahingestellt.
Ja, das ist genau der Punkt. Also ich meine, Lärm machen die Dinger, Reifenabrieb, Bremsabrieb und Gefahr für spielende Kinder und Leute, die über die Straße gehen wollen.
Die ist dann eher höher, weil man die Dinger nicht mehr
richtig.
Hört.
Das machen die immer noch und deshalb will man immer noch eine Umgehungsstraße haben. Das ist ganz, ja, ganz unabhängig voneinander. Ja, ich glaube eher das Thema ist Individualverkehr, gell? Das ist das eigentliche Problem.
Ja, klar.
Tja, da wird er wohl weiter aktivistisieren müssen.
Ja, ja, macht er auch. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu meinem Auto.
Ja, erzähl. Den habe ich mir auch angeguckt, den gab es da auch. Das ist ja ein riesen Kasten, den du da gekauft hast.
Ja, ist halt so eine Familienkutsche, gell? Aber er scheint zum Teil auch größer. Dadurch, dass die vorne die Front so ein bisschen höher gemacht haben, also die Motorhaube höher gesetzt haben als beim Vorgängermodell, wirkt er einfach bulliger. Der ist nicht so riesig. Also, aber es stimmt schon. Es ist schon, also für mich, der am liebsten VW abfährt, ist es schon eine große Kiste, da hast du recht.
Ja, ich stand da so davor und habe mir zum einen also den Berlingo, den du ja hast, und dann dieses nahezu baugleiche Modell von Peugeot, diesen Rifter. Mhm. Weil mein Bruder sucht auch gerade so eine größere Familienkutsche. Und der hat den durchaus auch mal so in Erwägung gezogen, aber der ist jetzt wieder bei sowas Golfgrößen, so ein Golf-Kombi, aber auch am gucken, ob er da Hyundai oder Peugeot oder was es da sonst so gibt. Irgendwie gibt es ja verschiedene da in der Klasse. Aber der hat ihn aber mal so in Erwägung gezogen, ist dann da so vorbeigelaufen und dann gucke ich und sage, ja, hier, den hat der Christoph. Und während ich das so sage, denke ich mir so, Alter, warum ist denn der so hoch? Was ist denn das für ein Monster von einem Auto? Der,
ich bin neulich immer war mal in der Therme und da haben die so ein Tiefgarage und da habe ich beim Reinfahren wirklich ein bisschen geschwitzt. Da ich dachte so, wie hoch ist eigentlich mein Auto? Kann es sein, dass das zu hoch ist? War es dann nicht, aber ja,
ist also schon so. Alles unter 2 Meter ist normalerweise safe.
Ja, aber so signifikant unter 2 Meter ist er halt nicht, gell? Also wenn ich so daneben stehe, ist er schon höher als ich.
Ja, du bist ja auch keine 2 Meter.
Nee, ich bin ja ein Gnom, das ist schon richtig. Also das Auto ist nur so etwa 1,55 hoch, aber nein, Quatsch.
Nee. Weißt du, wie hoch er ist? Hast du es nachgeguckt?
Nee, ich habe es nicht nachgeguckt. Aber ich glaube, er ist so knapp 2 Meter hoch. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich werde das nachreichen, mal wieder. Aber was anderes wollte ich nachreichen. Wir sprachen ja über den Tempomat und über den Abstandsregler. Da hatten wir letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, gemutmaßt, wie das denn ist, wenn ein Auto vor mir in den Sicherheitsabstand gerät, was sich von mir entfernt.
Genau, also
ob er dann auch in die Eisen geht oder nicht.
Genau, also entweder jemand überholt dich auf der Autobahn und schert dann vor dir ein, innerhalb deines Sicherheitsabstands, oder andere Variante, jemand überholt dich und du scherst direkt hinter ihm aus, weil du noch darauf wartest, dass er an dir vorbeikommt, damit du dann vor dem LKW, bevor du ihm hinten drauf fährst, rausziehen kannst und dich hinten dran hängen kannst. Und was macht er?
Also er ist tatsächlich so intelligent, dass er das merkt, dass das Auto sich entfernt. Dass ich selbst ausschere, ist der Anwendungsbereich nicht so zwingend. Es fühlt sich lustig an. Also wenn ein Auto, also angenommen, ich hänge hinter einem LKW, es fährt einer schnell links vorbei und ich fahre dann hinter ihm raus. Und er ist immer noch näher an mir dran, als der LKW an mir dran ist oder vor mir ist, dann fühlt sich's an, als würde ich von dem mitgezogen werden, weil eben dann mein Auto auch mit beschleunigt hinter ihm her. Da würde man aber, also, oder ich würde dann, hab dann doch eher Hummel im Arsch, ich tritt dann doch auch ein bisschen mit drauf, damit ich eben noch ein bisschen schneller wieder mit beschleunige. Man will ja auch schneller wieder auf Geschwindigkeit sein. Aber wo es wirklich cool ist, ist, du fährst auf der rechten Spur, von mir aus auch auf der Mitte, aber egal, und die Autobahn teilt sich und geht nach rechts ab, also du darfst rechts auch schnell weiterfahren und es kommt ein Auto, überholt dich links, kreuzt deine Spur relativ nah vor dir, um eben nach rechts zu kommen, um eben da Autobahn zu wechseln, und ist halt schneller als du selbst und fährt dir aber voll durch den Sicherheitsabstand und mein Auto völlig unbeeindruckt, also hat ihn schon bemerkt, klar, aber merkt halt, er ist schneller als ich und geht deswegen nicht in die Eisen. Also ziemlich cool.
Ich meinte bei dem Ausscheren auch nicht so sehr die Situation, dass du jetzt hinter dem LKW festhängst und er fährt vorbei und du willst dann raus und musst beschleunigen, sondern was ich immer eher habe, ist, ich fahre auf der rechten Spur, es ist eigentlich frei. Und ich fahre vielleicht 140 oder sowas und jetzt kommt dieser LKW vorne. Und dann denke ich mir, okay, ich müsste jetzt mal rechts links raus und dann ist aber die Lücke irgendwie belegt. Und dann kommt irgendwann die Lücke Und ich habe vielleicht immer noch 140 drauf. Ich habe den Tempomat noch gar nicht unterbrochen. Aber jetzt wird es langsam knapp. Also irgendwann demnächst, so in den nächsten 3, 4, 5 Sekunden, wird der Tempomat oder der Abstandstempomat den LKW sehen und dann anfangen zu bremsen. Und das ist natürlich der Moment, wo es verloren ist. Ja, also dann ist es vorbei. Insofern, ich muss jetzt die nächste Lücke muss ich nehmen. Und dann kommt eine, die sich eignet. Und dann ziehe ich raus. Und da hatte ich diesen Fall, dass dieser Audi mit dem etwas älteren System, den ich mal als Leihwagen hatte, du ziehst raus und dann sieht der Audi plötzlich dieses Auto, hinter dem du halt relativ dicht dahinter rausgezogen bist, der aber vielleicht 160 drauf hat. Also das anderthalb Sekunden später ist das Problem gelöst. Ja, da musst du eigentlich nichts machen. Der Sicherheitsabstand stellt sich sofort wieder ein. Aber weil ich jetzt den rausgezogen habe, geht er halt noch härter in die Eisen, als er gegangen wäre, wenn ich weiter zu dem LKW gefahren wäre. Weil er jetzt sofort sieht, oh, das sind ja nur 4,50 Meter oder keine Ahnung was. Aber wenn ich halt länger gewartet hätte, dann wäre der Typ, der dahinter wieder fährt, wäre halt so dicht dran gewesen, dass ich dem halt zu dicht davor gefahren wäre. Insofern musste ich eigentlich da raus und es hätte mit 140 auch ganz gut funktioniert. Aber nee, dann bremst er halt und dann war alles für einen Katz. Das konnte man übersteuern, wenn man einfach in dem Augenblick auch aufs Gas getreten ist.
Genau.
Man musste auch gar nicht beschleunigen in dem Sinne. Man muss nur so weit reintreten, dass man Geschwindigkeit hält und dann ist der Tempomat übersteuert und dann ist auch schon gut, aber das musste man dann halt auch machen und das musste man sich dann auch angewöhnen, das zu machen.
Ja, das mache ich, um näher an LKWs ranfahren zu können auf der rechten Spur. Weil normalerweise geht man ja nicht so früh raus, sondern fährt ja normalerweise noch ein bisschen näher ran.
Genau.
Und schert dann eben aus. Und da gebe ich ein bisschen Gas jetzt, weil das ist blöd, wenn er da in die Eisen geht. Mhm.
Ja, mit dem Elektro-Hyundai bin ich jetzt ein bisschen im Stadtverkehr mit ACC gefahren. Das ist auch sehr angenehm. Hat so ein bisschen Stop and Go an der einen Stelle. Hm. Und der fährt auch alleine wieder los.
Ja, ist klar, mit dem Elektro ist es natürlich noch geiler.
Ja, gut, mit generell mit Automatik. Also, genau. Mit Automatik ist geil, genau. Ja, das stimmt.
Bei meinem Chef, der hat einen Volvo mit Automatik, aber einen Verbrenner. Und da ist es auch so, das ist schon cool, wenn er da von selbst wieder losfährt. Das hat schon was.
Genau. Ja, das hatte ich bei dem Audi damals auch. Der hatte auch Automatik und ist auch, da musstest du zum Losfahren, musstest du einmal tippen. Also musstest ihm sagen, ich bin noch da, ich will, dass du das machst. Aber du hast einfach nur geklickt hier diesen Reset quasi, also dass du ihn wieder einstellst auf das, was er schon mal hatte.
Ja.
Hast du einmal geklickt und dann ist er wieder losgefahren. Das ist schon schön, ja. Gut. Dann lass uns das Thema zumachen und noch einmal zu den Handyspielen kommen. Du wolltest noch was nachtragen von letzter Woche.
Naja, ihr habt letztes Mal hinterher im Off gesagt, hier Christoph, was spielst du denn eigentlich? Du trägst da immer nichts bei, aber bist doch auch ein Gamer. Und da habe ich so in mich reingehört. Ich habe nicht so wahnsinnig viel gespielt in den letzten Jahren, aber hin und wieder dann doch. Und deswegen nenne ich doch jetzt mal ein paar Spiele, die ich gespielt habe oder spiele. Und habe ich dir zum Teil auch schon genannt. Und eins hast du, glaube ich, auch angespielt.
Richtig. Also ich habe sogar zwei angespielt, aber an einem bin ich hängen geblieben. Mhm. Und zwar Euphloria. Ist nicht mehr das Neueste, aber hat mich dennoch gefangen. Willst du erzählen, was man da macht?
Wenn ich mich noch daran erinnere. Ich habe es auf dem iPad gespielt vor also mindestens 5 Jahren. Vielleicht auch länger, vielleicht auch noch, ja. Ja, also 5 Jahre sind es bestimmt. Und das ist eigentlich ist es ein Aufbaustrategiespiel mit einer relativ reduzierten Grafik. Story ist, es sind Planeten, die von Pflanzen bewohnt werden.
Asteroiden.
Oder Asteroiden. Und diese Pflanzen hegst und pflegst du eben und rüstet und levelst sie irgendwie auf. Und die schicken dann ihre Samen auf Nachbarplanet Asteroiden, um die zu erobern gegen die dort lebenden Pflanzen. Und das machst du eben mit verschiedenen spezialisierten Pflanzen. Da gibt es so 3 oder 4 verschiedene. Und ja, und nach den üblichen Aufbaustrategie und dann halt auch Strategiekampf.
Genau. Also Regeln. Man hat dann so immer so diese, man sieht das so aus einer, ja, wie so eine Karte quasi. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, grafisch sehr reduziert, da kreisen dann so diese Samen immer um die Asteroiden rum.
Aber schon, also mit reduziert meine ich jetzt nicht irgendwie Retro sieht nach frühen 90ern aus, sondern schon, ist schon poliert, also sieht schon gut aus.
Ja klar, aber wenn du so zum ersten Mal drauf schaust, siehst du Kreise um und kleine Punkte kreisen um die Kreise. Und wenn du dann ranzoomst, dann siehst du auch Pflanzen, aber so der erste Blick ist so, ja, da sind ein paar Kreise, was macht das jetzt?
Ja.
Da muss man schon, also es ist wirklich sehr reduziert, so von der Grafik. Mhm. Ja, und dann schickt man halt immer so diese Seedlings, wie sie heißen, also diese Samen, kann man dann so anklicken und sagen, okay, jetzt schick mal irgendwie von diesem Asteroiden irgendwie 30 davon darüber.
Oder schick mal einen, damit du siehst, was da los ist.
Genau, und dann schickst du den einen rüber und dann sieht der, oh, da drüben sind 40 Feinde und 10 davon kommen sofort und greifen mich zurück an und dann, Panik.
Genau.
Und, ja, und dann nimmt das alles so seinen Lauf und da muss man sich halt irgendwie eine Taktik zurechtlegen. Das Schöne ist auch irgendwie, da wo viele Seedlings sind, da können keine mehr wachsen, weil die wachsen nur da, wo noch nicht überbevölkert ist.
Genau, da musst du die mal ausquartieren.
Genau, du teilst es dann so auf in irgendwie, hier produziere ich die und da vorne ist die Front und so.
Da kannst du die automatisch hinschicken, ne?
Ja, ich weiß, du kannst die natürlich automatisch da hinschicken, aber manchmal hat man da so mehrere Fronten und dann weiß man so genau,
hast du ja so Vorposten, wo die dann zu Tausenden gesammelt werden.
Ja, genau.
Um dann in einem vorgeschickt zu werden und alles platt zu machen. Also es macht schon Freude.
Genau, und es ist halt grafisch jetzt überhaupt nicht brutal, obwohl es eigentlich, wenn du so willst, ein Kriegsspiel ist. Dadurch, dass es halt nur Punkte sind, die irgendwo hinfliegen und da sind dann andere Punkte und dann lösen sie sich irgendwie auf und dann am Ende hat irgendeine Punktarmee gewonnen. Das ist schon sehr lustig.
Ja, wenn du reinzoomst, sieht man ja die Samen und die beschießen sich ja zum Teil auch, gell? Mit so Lasern.
Ja, diese Kämpfe habe ich mir nie aus der Nähe angeguckt. Immer nur, wenn es gerade friedlich war und ich Zeit hatte. Dann habe ich mal an einen von meinen so rangezoomt und habe geguckt, wie das da so aussieht in Vergrößerung. Aber gekämpft habe ich immer aus der Kartenübersicht. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mir den Kampf anzugucken. Das könnte ich mal machen, ja.
Muss man machen, diese Stacheldinger, die schießen mit so Lasern.
Okay.
Ja.
Verstehe. Das ist ja viel Freude in der Pflanzenwelt, dass Pflanzen mit Lasern schießen.
Genau.
Das hat man ja oft. Ja, das fand ich schön. Also damit hast du mich sofort angesteckt. Aha, und gut. Das habe ich auch einem Kollegen empfohlen, der mir dann auch erzählt hat, dass er das auf dem PC vor Jahren schon gespielt hat und mir sofort mit guten Tipps zur Seite stand.
Ja, ist natürlich ein alter Hut. Aber
um dann das auf seinem Handy auch zu installieren und komplett reingesaugt zu werden. Und dann irgendwie, ich zitiere ihn jetzt mal von 2-3 Tagen später, der Robert hat mir das gezeigt, der Robert ist ein Monster.
Genau, ich glaube, das hat er schon mal gesagt. Ja.
Ja.
Ja, mit dem anderen konnte ich dich nicht packen.
Tentacle Wars hast du noch erwähnt.
Ja.
Habe ich mal runtergeladen und angeschaut. Ich habe das Tutorial durchgespielt und da muss man immer so Tentakel irgendwie andere Zellen übernehmen und immer DNA rüberschießen und irgendwas abschneiden und
ist auch so ein Kriegsspiel, eigentlich ähnlich wie so dieses von einem Planeten zum anderen oder halt Zellen sind es in dem Fall, ist ja egal, ob Mikro- oder Makrokosmos, und es ist aber eigentlich ein reines Kräftemessen immer, also du gewinnst, wenn du einfach die stärkere Zelle hast.
Ja, so ungefähr habe ich das verstanden, ja.
Und die muss aber halt genug Power haben, dass sie eben auch diese Tentakel ausbilden kann und dass er nicht auf halbem Weg der Saft ausgeht.
Ja, ja, ich habe schon kapiert, dass man da so auch strategisch denken kann und so. Aber irgendwie hat das mich nicht gepackt. Warum, kann ich nicht erklären. Eine Sache, die mich an Euphloria fürchterlich nervt, aber das ist eine technische Geschichte. Zum einen haben sie es nicht an die neueren iPhones angepasst. Man merkt, dass das ein altes Spiel ist.
Okay.
Das läuft auf dem iPhone X einfach mit so schwarzen Trauerrahmen außenrum.
Oh Gott.
Und ist halt nicht, nimmt den Bildschirm nicht vollständig. Also es hat vom Seitenverhältnis halt noch das Seitenverhältnis von den alten, kleineren Telefonen.
Okay, haben sie nicht nachprogrammiert.
Haben sie einfach nicht auf aktuellen Stand gehalten, wollen immer noch Geld dafür haben. Ich habe das Geld auch bezahlt, aber ja, kriegt man dann halt nur ein vergleichsweise altes Spiel, das finde ich ein bisschen traurig. Aber was mich aber noch mehr nervt ist, dass dieses Spiel kein anderes Audio neben sich duldet. Ich kann das nicht spielen, während ich Podcast höre. Das dreht mir immer sofort den Podcast-Ton ab. Und auch wenn man irgendwie, du öffnest das Spiel, dann hört der Podcast auf. So, dann startest du den Podcast wieder, indem du Double-Tap machst, dann läuft der, dann drückst du in dem Hauptmenü von dem Spiel, dass du deinen Game-Stand weiterspielen willst, dann hört der Podcast auf. Dann denkst du dir, okay, jetzt trickst ich dich aus, jetzt mache ich es, während das Spiel läuft, das Command-Center auf und drücke dort Play. Dann machst du das, machst das Spiel zurück, dann ist das Spiel im Pause-Modus, dann drückst du auf Resume, dann ist der Podcast aus. Und dann denkst du dir, okay, jetzt anders. Jetzt über die Kabelfernbedienung am oder über die Double-Tap auf meinen AirPod am Ohr. Während das Spiel läuft, ich unterbreche nichts, ich Double-Tappe einfach an meinem Ohr und sage, hier, spiel das Audio weiter. Dann hörst du, wie der Podcast anfängt und nach einem Wort dreht er ihn dir wieder ab.
Das klingt aber auch nach, ist programmiert zu einer Zeit, wo das noch nicht relevant war.
Ja, weil ich weiß nicht, ich habe schon Podcasts gehört, deutlich bevor es iPhones gab. Wir haben uns
dieses Konzept, dass man heutzutage eben das frei wählt, was gerade,
ja,
was man hört und was man sieht und sowas, das war halt vor 10 Jahren noch nicht.
Wahrscheinlich. Egal, jedenfalls, das nervt mich ein bisschen, dass ich da immer meinen Podcast unterbrechen muss, wenn ich dieses Spiel spielen will, was halt so, eigentlich ist das so ein klassisches Ding für, ich sitze 20 Minuten in der U-Bahn und fahre nach Hause und dann möchte ich gerne A, meinen Podcast weiterhören und B, mich von den Personen um mich rum ablenken, indem ich mich visuell beschäftige und eben so ein Spiel spiele.
Aber ich muss sagen, auch Jahre danach jetzt noch, wenn ich nur an dieses Spiel denke, habe ich sofort diese Musik und diese Töne im Ohr. Also es ist schon auch, das gehört für mich schon auch zur Erfahrung von dem Spiel, weil es hat ja auch sowas Chilliges.
Ja, das stimmt schon, aber ich habe auch probiert, ob, wenn man die Musik ausschaltet komplett, also wenn man die im Settings-Screen auf wegdreht, ob es dann anders, also ob es dann sagt, okay, jetzt gibt es hier nichts mehr zum Ton anzeigen, jetzt lasse ich dir deinen Podcast, aber nein, tut es nicht. Ist das sehr garstig. Was hast du mir noch zu empfehlen? Komm.
Ein Tentakel-Spiel habe ich dir zu empfehlen.
Noch mehr Tentakel.
Ja, Tentacles Enter the Dolphin.
Das klingt ekelhaft.
Ich hoffe,
dass Tentakel gehen in den Dolphin rein, was? Warum das denn?
Ich hoffe, dass es so heißt. Ich habe das recherchiert, weil ich hatte es die letzte Woche noch nicht empfohlen, weil ich nicht genau wusste, ob es wirklich so heißt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Das ist ein Mikrokosmos-Spiel. Du befindest dich im Inneren, ich glaube, also ich erinnere mich eher, du befindest dich im Inneren eines verrückten Professors oder so. Ich weiß gar nicht, warum es Enter the Dolphin heißt, aber egal. Und du musst, es ist eher ein Geschicklichkeitsspiel. Du bist immer in jedem Level irgendwo anders, also entweder zum Beispiel in der Blutbahn oder dann auch im Darm oder in den Gehirnsynapsen, und du musst immer durch irgendwelche Kanäle mit Tentakeln dich durchziehen, durchhangeln, musst dann irgendwelchen Gefahren aus dem Weg gehen oder durch irgendwelche Engstellen im richtigen Moment durch. Ja, ist ein Geschicklichkeitsspiel, aber macht tierisch Spaß, vor allem weil, klar, auch diese Vorstellung, eben, du ziehst dich durch einen Darm.
Also ich habe gerade mal das Ding im App Store gesucht und da steht jetzt als erste Tagline, ja, Tentacles Enter the Dolphin, so heißt das Spiel tatsächlich. Mhm. Und die erste Tagline ist Eat Squishy Eyeballs. Das macht schon mal sehr viel Lust auf dieses Spiel.
Ja, dann, total, gell?
This is the prequel to Tentacles Enter the Mind.
Ja. Aha, das Prequel. Ach, vielleicht habe ich es auch falsch geguckt. Ja.
After a freak accident, Lemmy ended up inside the mad scientist Dr. Fluff's body. Mhm. Navigate Lemmy's tentacles with simple tap controls, avoid tricky obstacles and face the odd eyeball creatures. Okay, also die eyeball creatures sind
genau, welches von beiden ich gespielt habe, aber also auf jeden Fall das, wo man auch im Darm ist. Und das war, ist aber auch schon Jahre her. Also das habe ich auch mindestens vor 5 Jahren gespielt auf dem iPad. Und ich glaube, auf dem iPad ist es auch sinnvoll, also es ist sinnvoll, den größeren Bildschirm zu haben, weil man da schon auch gezielt die richtigen Stellen drücken muss.
Also es geht hier um, es ist ein faszinierender Top-Down-Plattformer mit faszinierenden, ekligen 3D-animierten Venen in Reihen und Gehirnleveln.
Ja, genau,
ich das war's. Ich habe das jetzt mal frei übersetzt.
Exakt das, es ist super.
Ja.
Hat mir große Freude gemacht. Ja, und jetzt habe ich was Neues angefangen zu spielen. Und zwar gibt's ja häufig so Spiele im App Store oder Game Store oder wie auch immer der heißt, so deren Namen man von früher kannte, so aus den 90ern zum Beispiel, und da schöne Erinnerungen dran hat, und dann lädt man die Dinger runter und merkt, dass es damit nichts mehr zu tun hat und absolute Scheiße ist. Eben Scheiße, die einem dauernd irgendwelche Werbung aufdrückt und irgendwas verkaufen will, und man muss immer irgendwelche Münzen kaufen und irgendein Mist, ja. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ist Dungeon Keeper. Ganz schrecklich auf dem Handy. Wirklich, also unerträglich. Hat nichts mit
und es war so ein tolles Spiel auf dem PC.
Mit dem grandiosen Dungeon Keeper zu tun. Hat nichts damit zu tun. Aber jetzt habe ich tatsächlich eins gefunden, was ziemlich viel oder vom Gefühl her doch ziemlich ähnlich ist, auch wenn es ein aktuelles, also schon eine aktuelle Mechanik hat, und zwar Lemmings. Ich spiele Lemmings auf dem Handy. Ist schon auch, klar, hat diese fiesen Sachen so mit, du brütest irgendwelche Eier aus und kannst theoretisch irgendwelche Münzen oder weiß der Teufel, das hat es schon auch alles, aber es nervt nicht so. Und in erster Linie ist es schon dieses, diese Lemmings-Geschichte spielen, oder diese Lemmings-Geschicklichkeitsstrategie, eigentlich hauptsächlich Strategie, gell?
Ja, ist mehr so Knobel, gell? Man muss sich irgendwas überlegen,
genau,
wie das
genau, und Puzzle ist es ja im Endeffekt. Was anders ist als früher, ist, dass du, also erstmal, vielleicht ändert sich das noch, aber du hast viel weniger Aktionen, die du machen kannst. Also es sind irgendwie so, ich würde jetzt schätzen, so 4 Sachen, die du machen kannst, wenn es hochkommt. Also irgendwie graben, Treppen bauen, Fallschirm.
Und den Blocker.
Und den Blocker, genau. Und das war es eigentlich schon ziemlich. Und
ich weiß gar nicht, ob das im ersten Lemmings überhaupt mehr als das waren.
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Ist das vom Timing? Also ich stell mir das schwierig vor ohne Maus. Weil ich weiß noch, dass es damals bei Lemmings war das immer so eine Sache vom Timing, wenn dieser Treppenbauer fertig war und er sollte noch quasi eine zweite Treppe oben dran bauen, dann musstest du genau im richtigen Augenblick, und zwar ihn und nicht den Typ, der gerade an dem Blocker dahinter umgedreht hat.
Das war immer anstrengend. Das ist gut angepasst aufs Handy. Zum Beispiel Treppen baut er einfach weiter. Also wenn die in ein, also du klickst auch nicht mehr die Figuren an, die was machen sollen, sondern du klickst einen Bereich an. Also das ist ja alles in so Kacheln, ja. Und du klickst eine Kachel an und sagst, hier soll gegraben werden. Und der nächste, der da vorbeikommt, der gräbt dann da. Mhm. Oder hier soll eine Treppe gebaut werden. Und der nächste, der vorbeikommt, der baut dann da eine Treppe. Und wodurch man begrenzt ist, ist, dass man nur eine begrenzte Anzahl von diesen Aktionen machen kann, und zwar nicht pro Spiel, sondern du wirst es hassen, insgesamt.
Ja, oh Gott. Ja.
Und die laden sich mit der Zeit wieder auf.
Ach, das Gott, heißt, ich hasse es jetzt.
Ich weiß, du hast es. Aber für ein Spiel, was so süchtig macht, ist das nicht verkehrt, finde ich. Mir ist es irgendwann einem der letzten Abende abends auf dem Klo passiert. Du spielst dieses Spiel, deine Frau hat schon zweimal gerufen, dass du endlich ins Bett kommen sollst. Und du kannst halt kein Ende finden. Und dann sagt dir das Gerät, so, du hast jetzt deine 60 Aktionen aufgebraucht, kannst jetzt mehr kaufen, wenn du willst, oder du wartest halt. Und da dachte ich, okay, jetzt gehe ich ins Bett.
Ja. Und die kleine arme, gamesüchtige Seele, die das nicht in dem Augenblick so kann wie du, die wirft dann Geld nach. Ja,
ja, also das finde ich ja völlig, also das kann ich gar nicht nachvollziehen.
Ja, aber es gibt so Leute. Also es ist ja, ich meine,
ja,
sitzt in jeder Dönerbude einer in der Ecke und wirft diesem komischen Drehscheibengerät Geld hin.
Ja, aber ich empfinde sowas, also gerade diese Mechanik empfinde ich eher so als das Spiel will irgendwie verhindern, einerseits will es verhindern, dass du jetzt einfach die Sucht völlig, also ein Overkill in deiner Sucht hast, Auf der anderen Seite macht es sich natürlich noch süchtiger, weil du dann eben 3 Stunden später wieder dran bist, weil du denkst, ah, es hat jetzt aufgeladen, ah, jetzt muss ich spielen, sonst verschenke ich was, gell? Klar, also insofern schon, aber also diese, das dann zu umgehen und dann was zu kaufen, weil dann nimmt man dem Spiel ja Spannung, also oder in Spannung will ich jetzt nicht sagen, aber du nimmst ihm eine Dimension.
Ja, das ist schön für dich, dass du das so sehen kannst und ich kann das schon auch. Also ich habe auch, glaube ich, in meinem Leben jetzt bisher 2 von diesen sinnlosen Titeln mit so Münzen kaufen oder warten Mechaniken bis zum Ende durchgespielt, mehr oder weniger. Also bis zu dem Ende, wo der Science Tree zu Ende ist, wo du nichts mehr erfinden kannst und dann einfach nur noch sinnlos vor dich hin idelst.
Ja.
Ohne jeweils einen einzigen Cent dafür auszugeben. Aber das, ich glaube, das gelingt uns, weil wir 40 und nicht 14 sind. Und ich glaube, dass das so Teenies schon um ihr Taschengeld bringen kann oder halt Personen, die einfach anfällig für Suchtkrankheiten sind und da in diese Spirale reingeraten und das dann nicht kontrollieren können. Und das ist, denke ich, eine Gefahr. Ich meine, du bist nicht betroffen, ich bin nicht betroffen, schön für uns, können wir das Spiel spielen, kostet uns nichts, aber ich ärgere mich über diese Mechanik jedes Mal.
Ja, ich weiß.
Und
vor allem, weil ich sehe, dass es wiederholt sich halt immer so. Es ist halt immer genauso, gell? Also ja. So plump.
Genau. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, sowas nicht mehr zu spielen, aber
Aber es fühlt sich schon ziemlich wie früher an. Also spiel's mal an. Also es macht schon Spaß. Also okay. Wenn man das alte Lemmings kennt, es kann sein, dass die Kids damit heute gar nichts mehr anfangen können. Kann auch sein, weiß ich nicht.
Ja gut, das alte Lemmings hatte halt vieles war damals auch so eine Geschicklichkeit mit der Maus quasi. Also der erste Lemming hat angefangen, die Treppe zu bauen, den zweiten musstest du aber sofort danach quasi in einer sehr schnellen Klickfolge zu einem Blocker machen.
Sonst werden alle anderen geschreddert.
Sonst sind die anderen über die halbfertige Treppe gelaufen und vorne runtergefallen.
Ja, genau.
Wo halt noch der Graben ist.
Ja, so ist es hier auch.
Und du musstest den Blocker aber irgendwo vielleicht schon ein Stückchen vorher schon machen, weil der muss sich ja am Schluss irgendwann in die Luft sprengen, damit die anderen wieder durchkommen.
Genau.
Und
der darf aber die Treppe nicht wegsprengen.
Genau, da darf er die Treppe nicht wegsprengen und so. Das hatte ja alles viele Konsequenzen. Ist das hier alles noch drin oder?
Nee, nicht alles. Es ist ein bisschen anders. Also der Blocker zum Beispiel, den kannst du am Ende einfach in eine Richtung losschicken. Also den brauchst du nicht explodieren lassen.
Ja, der musste sich früher umbringen. Also den musste man einrechnen sozusagen.
Aber was du zum Beispiel, wenn du eine Treppe weghaben willst, dann musst du da jemanden sich in die Luft sprengen lassen. Also wenn du Treppen gebaut hast, wirst du schwer wieder los. Also schon, aber du musst halt dann jemanden da in die Luft sprengen. Ja. Du darfst überhaupt nicht sehr viele Lemminge verlieren. Also hast dann irgendwie, ich würde sagen, geschätzt 30 Lemminge, die du durchbringen musst und darfst da höchstens 5 verlieren. So in dem Dreh.
Und sind sie immer noch da so fallen sie immer noch aus dem Himmel, aus so einer Klappe?
Ja, das sieht alles noch genauso aus. Das ist super.
Okay, sehr gut.
Und die sehen auch noch so aus, die Lemminge.
Ja,
sehen so aus, wie ich die in Erinnerung habe. Die waren natürlich viel verpixelter, aber so habe ich mir die vorgestellt.
Also bei dem ersten Lemmings, wie viel Pixel mag ein Lemming gehabt haben? Vielleicht so 8 oder so?
Ja.
Vielleicht lass es 12 gewesen sein, mehr waren das nicht.
Aber es war so gut.
Ja.
Es hat so Spaß gemacht. Ich habe so viel gespielt, Lemmings.
Es war auch ein wirklich fantastisches Spiel, aber
ja. Halt
sehr, sehr frühe Computerspielgeschichte. Also Pong war schon
86er oder so habe ich das gespielt, glaube ich.
Ja, später 80er, genau. Ja. Frühe 90er maximal.
Nee, auf dem 286er, sagte ich.
Ach so, ja, ich dachte jetzt vom Jahrgang her. Nee, ich würde sagen, so rausgekommen wahrscheinlich irgendwo Anfang 90er, Ende 80er, irgend sowas, müsste ich jetzt raten. Aber ja, war früh dabei, das Ding.
Ja.
Die Hälfte meiner Arbeitskollegen, nee, nicht die Hälfte, die allermeisten meiner Arbeitskollegen waren noch nicht geboren. Ja.
Ja.
So ist das. Also, haben wir heute...
wir wollten heute eine kurze Sendung aufnehmen. Das war wohl nix.
Das war nix, nee. Aber es ist noch vor Mitternacht. Können wir noch schaffen jetzt, wenn ich jetzt schnell rausmoderiere und euch auffordere, vielleicht Kommentare zu schreiben zu euren Erfahrungen aus dem Drogensumpf in Südamerika oder den Serien mit Politik oder
Oder Euphoria.
Softporno im Weltall. Nee, was war's? Lust in Space? Nee, egal. wie fandet ihr den ESC? Haben wir zu Recht 0 Punkte von Europa bekommen? Lassen die ihren Deutschland-Hass und den Hass auf unseren Exportüberschuss an unseren Künstlern aus? Oder haben wir zu Recht 0 Punkte? Das alles könnt ihr in die Kommentare schreiben. Welche Handyspiele sollen wir noch spielen? Und wie steht ihr zu In-App-Käufen? Das wollen wir alles wissen auf sneakpot.de. Die Kommentare zur Folge 580. Bis hierhin danken wir fürs Zuhören und nächste Woche könnt ihr uns wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.
Ja, wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.